Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ausgabe Nummer 101 vom vermutlich 11. September 2024 oder kurz danach. Hier spricht der Ajovo mit einem kleinen Vorspann. Ich schiebe diese Folge hier ein. Mein Stammgast Frank und ich haben schon eine längere Folge wieder aufgenommen. Die sind bei euch ja ganz beliebt. Die kommt dann demnächst. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit zwei noch sehr viel älteren Menschen aus der Nachbarschaft zusammenzusetzen, um also ein bisschen spontan über damals Themen zu reden und wie das alles so war. Bisschen Triggerwarnung, so ganz alte Menschen waren noch bei ganz anderen Sachen dabei, inklusive Krieg, Mord, sonst was. Nichts für schwache Nerven, also Triggerwarnung für diejenigen von euch, die da empfindlich sind. Und auch diesbezüglich, dass natürlich Sprache und Sprachgebrauch damals und bei 80-, 90-jährigen Menschen eine andere ist als heutzutage. Also schon mal ab, bitte Feedback und Beschwerden gern an hörerpost@damals-tm-podcast.de. Aber irgendwelche Beschimpfungen deswegen werden direkt an Dev0 geleitet, weil unhistorisch und so. Ja, ich werde im Übrigen auch im Bezug auf Themen, die wir da auch hatten, öfter mal gefragt, du liebe Güte, wie war das damals und überhaupt, so angesichts von Sorgen, die sich jüngere Menschen über Politik und Staat und Gesellschaft und Wirtschaft und so weiter machen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das auffange. Dieser Podcast ist dafür eigentlich nicht das richtige Format, aber vielleicht werde ich in diesem Feed irgendwas ankündigen und irgendwo mal ein paar Töne und ein paar Quellen und ein paar Links ablegen, damit ihr das sehen könnt. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei so gut anderthalb Stunden Terrassentalk mit zwei Menschen von knapp 80 und knapp 90 und wir reden mal so richtig schön über damals TM und es ist nicht sehr groß vorbereitet, aber ich hoffe, es ist für euch alle ein Gewinn und ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Nächste Folge dann, wie gesagt, recht bald. Bleibt uns gewogen, bis bald. Und verbreitet gern den Link zu dieser Sendung. Euer Ajovo. Tschüss. Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast darüber, dass es, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Hier ist der Ajovo und ich sitze mit Gästen in Berlin, gar nicht weit von meinem Berliner Wohnort. Und wir wollen mal so richtig schön über damals reden. Und oft bin ich ja der Älteste in der Runde, heute ist es mal anders. Ihr hört heute drei Menschen zu, die um die 60, um die 80 und um die 90 sind. Oder jedenfalls alle knapp. So, das ist ja mal was.
Ja.
Ne? Das stört uns aber überhaupt nicht, sondern wir wollen mal so richtig schön erzählen, wie war das eigentlich? Die Marienhöhe ist unter anderem ein Trümmerberg nach dem Zweiten Weltkrieg. Gibt es auch eine Wikipedia-Seite, ihr könnt danach googeln. Da wird das so ein bisschen erklärt und die Marienhöhe liegt Luftlinie, keine Ahnung, einen halben Kilometer von meiner Berliner Wohnung weg. Und ich habe mich hier zusammengefunden mit Toto. Hallo Toto.
Hallo.
Toto ist wie ich Seabase-Member. Und mit Sigrid. Hallo Sigrid.
Ja.
Hi, das ist seine Nachbarin und Toto ist ja ein großer Zeichner vor dem Herrn und zeichnet und macht hier nebenbei Zeichenwerkzeug, aber das ist ja im Podcast auch erlaubt und wir trinken hier auch Kaffee und haben es hier gemütlich draußen im Garten. Wir leisten Abbitte für eventuelle Tonartefakte, aber es ist fast windstill und über 30 Grad. Wir schreiben Anfang September 2024, denn Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört. Ja, und wir wollen mal drüber reden, wie das damals so war und wie das alles so kam. Und weil wir so relativ alt sind und ja auch noch wissen, was Mutter und Vater und Oma und Opa uns erzählt haben, können wir so richtig die letzten 100 Jahre aus erster bis zweiter Hand abbilden. Und das wollen wir mal wahrnehmen.
Aus dritter Hand.
Oder aus dritter, möglicherweise. Na, ich hab, und wir haben alle so eine gewisse künstlerische Ader. Wir haben eben Sigrids Ölbilder angeguckt. Meine sind nicht so schön und auch weniger. Und Toto hat hier ein riesiges Tablett mit seinen Zeichenutensilien. Was ja auch gut ist. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ein bisschen was über euren Hintergrund, eure Kunst erzählen, müsst ihr aber nicht. Es geht vor allem ums Damals. Also ein Anliegen habe ich. Es gibt in meinem Podcast unter den jetzt 100 Folgen schon mal eine über West-Berlin. Habe ich vor 10 Jahren aufgenommen mit einem Menschen, der heute 70 ist. Also der eher so von den 70er, 80er Jahren erzählen kann. Mir wäre mal dran gelegen, soweit ihr euch erinnern könnt, weil ihr ja auch so Berlin-Bewohner seit langem seid, wie das eigentlich überhaupt zu West-Berlin kam und wie sich das so anfühlte.
Ja.
So davor und danach, aber wir wollen auch die Gelegenheit nehmen, mal Sachen aus den 10er, 20er, 30er Jahren zu beleuchten, die uns einfallen, die wir noch so von Zeitzeugen mitgekriegt haben. Das ist sogar bei mir noch so. Und das dauert wie immer in so einem Podcast, so lange wie es dauert, und wenn es fertig ist, dann ist es fertig. So ungefähr.
Ja.
Genau.
Also, ich erinnere mich noch, als wir russisch besetzt waren gerade, dass dann die Amerikaner hier unseren Teil übernommen haben. Die Amerikaner jetzt sozusagen kamen, nämlich mit großen Lastwagen, massenhaft die Straße runter, sonst war ja weiter kein Verkehr. Mhm. Und überall saßen also Schwarze drin, als Fahrer sozusagen. Das war ganz was, bis auch da einer auf der Straße so mit gebrochenem Deutsch sprach, das sind die Amerikaner. Weiter wussten wir auch nichts dann. Und das war das Erste, dass die überhaupt erstmal auftauchten.
Das war im Juni 1945 oder Juli 1945.
Ja,
das
könnte sein,
ja. Also im Mai kamen die Russen hier einmal so durch. Hast du das miterlebt,
durch, wie
die Russen das?
Aber ja, wir saßen hier ja noch unter Beschuss. Wir saßen im Keller, wir haben nicht mehr gehört, dass eine Granate nebenan in unsere Betten geflogen ist.
Weil es eh so laut war.
Ja, und dass sie, die war auch nur Gott sei Dank geplatzt und nicht explodiert. Es hätte einen riesen Trichter gegeben und wir wären auch gar nicht mehr da wahrscheinlich.
Stimmt, der Lichterfelde hieß damals Trichterfelde im Volksmund. Ich erinnere mich. Zwischen Stetnitz und Trichterfelde. Ja.
Und also, aus Langwitz wurde Blankwitz und aus Schöneberg Stöneberg.
Ja, also das war der damalige Berliner Humor.
Ja.
Ich weiß es nur so zufällig, also meine Oma ist mit meiner Mutter im Januar 45, als noch Züge fuhren, auf Anweisung von Opa mit Bombenangriff zwischendurch nach Hamburg geflohen.
Aha.
Also Opa hat telegrafiert, so irgendwie aus Frankreich, wo er sich befand.
Ja.
Der hatte sich verkrümelt, kam da auch nicht mehr weg, weil der Krieg war ja fast vorbei.
Ja.
Aber es gab ja in Frankreich noch Ecken, wo deutsche Soldaten sich verschanzt hatten und nicht wegkamen.
Ja.
Und da konnte man tatsächlich bis Mai 45 konnte man telefonieren. Das war total absurd. Und dann hat er gesagt, mach, dass du wegkommst.
Ja.
Das war aber gar nicht so einfach, weil man brauchte eine Genehmigung. Und man durfte ja auch nicht mit Kind und Kegel und Hausrat los. Das war verboten. Da konnte man für aufgehängt werden. Also musste man eine Fahrkarte kaufen und erzählen, ich muss dringend nach Hamburg zu meinen Verwandten. Und Mutter erzählte noch, wie sie dann tatsächlich, also irgendwie so im Winter, witzigerweise mit einem Kühlwagen noch dran, irgendwie nach Hamburg geflohen.
Ja.
Und dadurch können die mir das nicht mehr erzählen, aber alles, also bis dahin weiß ich Bescheid.
Ja.
Das heißt, du hast auch den ganzen Krieg in Berlin mitgemacht?
Na, es ist so, wir sind dann 43 evakuiert worden, also meine Mutter mit meiner Schwester und mir. Und wir waren dann 2 Jahre in Pommern.
Ah ja.
Und mein Vater war aber hier und der war nämlich bei Siemens beschäftigt und so weiter. Und die eine Nacht, wo er dann am nächsten Morgen nach Hause kam, da waren alles hier, die ganze bis zum Platz, alle Häuser kaputt und da brannte noch der Koks im Keller und sowas alles. Und da kam ihm eine völlig verrauchte Nachbarin entgegen und da hat er gesagt, ist etwa mein Haus auch kaputt? Ach ja, ich glaube, ihr Haus ist auch kaputt. Aber dann kam er und von hier an standen dann die Häuser noch.
Ja.
Und
ja,
das ja.
Das hier hat auch einen Treffer, ja.
Ja, das war kaputt.
Die erste
richtige Ruine hier. Ja, ganz rum bis zum Platz. Auf der anderen Seite auch. Und die wollten da die Gleise treffen hier, Priesterweg oder was, und haben sich da wohl vertan.
Ja, so zielgenau war das ja damals alles nicht.
Ja.
Ah ja, okay. Also genau, wenn man also anfangen will zu erzählen, wie das mit Westberlin anfängt, muss man eigentlich mit dem Kriegsende anfangen.
Ja.
Da ahnte das ja noch keiner, wie das sein würde. Aber irgendwann teilten ja die Besatzungsmächte Berlin unter sich auf.
Ja.
Und das war im Sommer 45.
Ja.
Und ich weiß noch, nicht von Mutter und von Oma, sondern von meinem Onkel Erich, der war auch bei Siemens und wohnte in Siemensstadt und hatte eine unzerstörte Wohnung.
Ja.
Und von seiner Frau Hertha. Wie war das? Die sagten, weißt du, im Mai 45 konntest du in Berlin nichts kaufen, außer Brot auf Marken. Das hat funktioniert.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber wir hatten natürlich dann Marken schließlich.
Ja, genau. Die musste man auch behalten und so.
Ja.
Und ihre Rettung war tatsächlich ein Russe, ein Offizier, der froh war, dass er etwas Unbeschädigtes fand, der sich bei ihnen so ein bisschen einquartierte und bekocht wurde. Und der hat sie so ein bisschen beschützt, bis die Amerikaner kamen, weil Siemensstadt wurde ja denn britisch.
Ja.
Siemensstadt wurde britisch und dann musste er in den Osten ziehen und dann haben sie sich mit der Zeit aus den Augen verloren irgendwie. Aber das müssen also, Tante Hertha hat nicht viel erzählt. Das müssen also wirklich ganz krumme Zeiten gewesen sein. Onkel Erich musste sofort wieder bei Siemens arbeiten, also ganz schnell, Und es war oft so, wir kriegt mal in der Schule die Aufgabe, Anfang der 70er Jahre unsere Großeltern oder Eltern zu fragen, was sie eigentlich am 8. Mai 1945 gemacht haben. Und meine Oma, also damals in Hamburg wohnt, von, also Eltern vom Vater, die sagte, och, am 4. Mai sind die Engländer gekommen und am 10. Mai hat dein Opa wieder Briefe ausgetragen bei der Post.
Das kann ja beinahe ja nicht sein.
Also das Leben ging einfach weiter.
Ja.
Ja, bei denen war auch, die hatten ein unzerstörtes Haus einen Keller voller Kohlen und und Brot gab es und sonst nichts, aber man war ja froh, dass man noch am Leben war. Ja, und meine Opa hatten sie ja nur zum Briefträger degradiert als Ingenieur, weil er mit den Nazis so ein Problem hatte, obwohl eigentlich hatte meine Oma ein Problem. Und dann musste aber der Post Briefe sortieren. Das war so die Strafe. Ja, der war aber auch schon alt. Als der Krieg vorbei war, war mein Opa schon 55.
Ach so.
Und musste wieder von vorne anfangen.
Ach ja, ja.
Naja, so war das hier auch. Aber zurück zu, zurück zu Berlin. Ja, das war damals aber relativ normal. Mhm. Zurück zu Berlin. Oma sagte zu mir auch, ja, gehungert haben wir schon manchmal. Aber die hat gemeint, das war nichts im Vergleich zu 1918 als junges Mädchen. Aha. Da hätte sie gehungert. Richtig toll.
Kohlrübenwinter.
Ja, weil es gar nichts gab.
Ja, ja.
Und so schlimm sei es 45 nicht gewesen, sagt meine Oma.
46 kam das ja erst. Manche hatten ja noch Reserven.
Ja, ja.
Meine Tante sagte, ist egal, wir essen jetzt alles auf, kommt Zeit, kommt Rat. Also da, den restlichen Sachen, die sie hatten.
Ja, ja.
An den Lebensmittelkarten konnte man eigentlich fast gar nicht existieren.
Genau, es war das waren 1000 Kalorien oder so. Ne?
Ja, für Karte 5 für Frauen, die nicht berufstätig waren, 5 Gramm Fett am Tag und so. Und die Kinder hatten, denn das war dann 4. Mhm. Und meine Mutter hat es immer alles genau abgewogen, dass bloß nicht ein bisschen zu viel ist, dass man nächsten Tag vielleicht nicht ausreicht und sowas alles. Mhm. Also ich muss ja schon sagen, dann 45 war ich 8 Jahre alt und dann nach 2 Jahren war ich dann also in der 4. Klasse in der Schule und dann wurde die Prüfung gemacht zur Oberschule. Das ging schon wieder.
Ja, Schule ging erstaunlich schnell. Weiß ich von meiner Tante auch, die hatte gerade Abitur gemacht und wollte jetzt also Lehrerin werden und hat dann in der ganz schlechten Zeit an der Hamburger Universität, woanders konnte sie auch nicht hin, auf Lehramt studiert.
Na bitte, ja. Ja,
ja, das war auch nicht so, war auch nicht so toll, aber...
Aber jedenfalls, dann war ich ja in der 5. Klasse in der Oberschule und ich habe dermaßen versagt, ich konnte mir nichts mehr merken. Und dann hat man mich untersucht und ich hatte also Hungeranämie und wurde von der Schule befreit und kriegte Karte 1 und einen halben Liter Milch pro Tag.
Rettung.
Ach.
Ja. Oh. Ja. Ja, ja, ja. Also genau, die Leute mussten sich irgendwie erstmal ernähren und hatten, wie man heute sagen würde, Real-World-Problems, also richtige Probleme zu lösen und dachten nicht so an große Politik und irgendwas. Also ich weiß auch, meine Großeltern lebten so aus dem eigenen Garten und die hatten Hühner und Kaninchen.
Ja,
und mein Vater sagt, die mussten als Kinder immer Löwenzahn sammeln für die Kaninchen, weil es gab ja sonst kein Fleisch. Und, und die Hühnereier und das Fleisch von den Kaninchen war das Einzige, was du als Kind mal an Proteinen gekriegt hast.
Und zu Feiertagen wurde ja auch immer geklaut. Das heißt, wir hatten ja auch Karnickel. Wir sind in der Stube, es war schon dunkel, da fing das eine an zu schreien. Ich denke, wieso schreit das? Wir sind raus. Da waren die Ställe alle leer und die waren schon abgehauen damit. Und es war ein Wochenende, wo hier in Tempelhof 2 Tote gegeben hat und auf der Polizei unheimlich was los war. Also
Ja, man kann ja hier auf den Friedhöfen in der Umgebung, ich habe während Corona die mal so durchstreift, kann man ja durchaus so Gräbereien finden von vielen unbekannten Toten aus der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Ja,
da war das hier alles ein bisschen rustikaler mit dem sozialen Umgang.
Oh ja.
Na, hier lag doch ein toter Russe am Parkeingang.
Ja, der lag da und da fehlten plötzlich die Schuhe und dann alles Mögliche, ehe der da abgeholt wurde, also sowas. Ja, und wir sind also auf dem Wege durch die Wildnis hier jetzt. Zu meiner Großmutter waren wir da. Da saßen im Gebüsch Russen und haben meine Schwester, meine Mutter und ich auf uns geschossen und haben uns alle hingeschmissen. Und dann sind wir aber weggekommen da. Also sowas war das alles.
Ja, genau. Ja, und man hat sich trotzdem irgendwie dran gewöhnt und irgendwie weitergemacht.
Ja, ja,
ne? Und wie das heutzutage absurde ist, mir wird dann immer berichtet von Leuten, die dabei waren, dass wenige Wochen später die Straßenbahn fuhr und man musste zur Schule und nur zu essen gab es nichts.
Ja, nee, es war so.
Und kein Strom.
Ach, das auch. Ach, Stromsperre. Hatten wir solche Dinger da auf dem mit einer Fahrradlampe, das war die einzige Beleuchtung, denn bis der alle war, der musste irgendwie zu Zeiten, wo es den Strom gab, aufgeladen werden und sowas.
Ach, sowas hattet ihr schon, ja?
Ja, ja, dann etwas später. Also ja. Im Herbst ging wohl die Schule wieder los. Da haben wir dann 2 Stunden gehabt bei kaputten Fenstern und in Mänteln haben wir gesessen und so was alles. Ja, ja. Und die Lehrer waren auch andere Lehrer, ja. Also teilweise Hausfrauen und solche Leute, also die wenig zu tun hatten damit.
Das stimmt. Meine Tante durfte auch schon als Studentin mal ran und ein paar junge Kinder unterrichten, weil es wurden Lehrer gebraucht.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Ich habe 52 bin ich eingeschult worden und wir hatten unglaublich viele Lehrer, die von Lehrerei überhaupt keine Ahnung hatten.
Ja.
Und ich muss sagen, so im Nachhinein, ich denke, die eigentlich die am wenigsten Lehrer waren, von denen haben wir damals am meisten gelernt.
Kann schon sein.
Das kann ich bestätigen.
Völlig verrückte Nummer.
Das kann ich bestätigen. Ich bin ja in den 70er und 80er Jahren zur Schule gegangen. Also 70er und die ganzen 70er und frühe 80er, 70 eingeschult. Und der beste Lehrer, den ich je hatte, mein Mathe- und Informatiklehrer, das war ein abkommandierter Offizier von der Bundeswehr. Ach. Es gab nämlich furchtbaren Lehrermangel.
Ja.
Und diese Offiziere, damals Bundeswehr war eine langweilige Perspektive übrigens, die konnten mal für ein paar Jahre in den Schuldienst gehen, wenn sie denn entsprechend was konnten. Und der Typ, der musste sich erstmal das Guten Morgen, meine Herren, abgewöhnen. Da muss man auch noch aufstehen, wenn man in die Klasse ging und so. Halt so ein Offizier. Und der war aber, nachdem wir anfangs das ein bisschen komisch fanden, der war beliebt, weil das eben nicht so ein Lehrer war.
Ja.
Aber dafür konnte er das und hatte Ahnung. Und deswegen war der irgendwie hochgradig respektiert.
Ja.
Herr Brennecke, weiß gar nicht, der muss auch schon lange tot sein. Aber kann ich bestätigen. Also die nicht so Lehrer, so, ja, ja. Das ist eine These, die meine Tante als spätere Studienrätin natürlich vehement ablehnte und natürlich meinte, dass man auf keinen Fall Lehrer sein kann, wenn man das nicht längere Zeit studiert hätte und so.
Ja, ja, ja.
Ich war 6,5 Jahre Studienrat, Marie Curie und noch so einen anderen Ding in Stieglitz.
Ja.
Ich habe da Situationen erlebt, 98 hochfrustrierte Leute. Ich meine, wer jagt sich denn ein 10-semestriges Studium an die Backe, um hinterher in der 7. Klasse zu erzählen, Wasser kocht da und das Wasser kocht da.
Es gibt ja schon Überzeugungstäter bei den Lehrern, die das wirklich werden wollen. Die gibt's schon.
Ja, aber sie kann so eine Situation erzählen, 4. Klasse, Buchrechnen. Mir wurde erzählt, 1/2 mal 1/2 ist 1/4. Ich war bis dato auf dem Dreh, wenn ich was meinnehme, habe ich mehr. Da plötzlich weniger. Das war eine merkwürdige Situation. Wenn man die Schulbücher heute noch hätte, mir könnte genau mitgeteilt werden, wann mein wirklich Hass auf Mathematik und Rechnen derart was von abgewöhnt wurde, als ich die nämlich
da. Aber sag mal, du bist ja noch früher zur Schule gegangen. War das früher auch schon so schlecht mit dem Matheunterricht in Deutschland?
Also kann ich mich nicht direkt erinnern. Ich bin ja auf dem Lande eingeschult worden in eine einklassige Schule.
Hatte ich auch, die ersten 3 Klassen in einem Raum.
Ja, ja. Mhm. Und wie gesagt, der Lehrer kam nur alle 2 Tage immer, weil der andere im Krieg war, der hatte 2 Orte denn zu versorgen.
Also du bist in 40ern eingeschult oder wann?
Kann sein. Jetzt muss ich rechnen. Ja, ungefähr. Also jedenfalls, das hat auch funktioniert.
Mhm.
Jedenfalls, als ich hier nach Berlin kam, kam ich durchaus mit. 14 Tage bin ich noch hier zur Schule gegangen.
Mhm.
Mit Silereen und was nicht alles.
Ja.
Die ganze Strecke runtergerannt. Mhm. Wir sind alle nach Hause. Mhm. Ich den Berg hoch und oben hatten wir einen Art Splittergraben.
Mhm.
Da konnte man dann also sich auch rein verkriechen. Mhm. Da stand noch ein Posten vor der Tür. Da kam schon der Bombenteppich, dann sagt er, nun wird's aber Zeit.
Ja, und die Schulkinder haben sich gefreut, wenn mal wieder schulfrei war wegen Bombenangriff.
Ja, ja, ja.
Das habe ich auch übrigens von alten englischen Besuchern mal mitgekriegt, dass sie als Kind in England, da war ja auch Landverschickung, sich auch gefreut haben, wenn mal Bombenangriff war. Es gab ja auch deutsche Bombenangriffe in England, wenn sie denn schulfrei hatten.
Ja.
Also das war offenbar weltweit dasselbe Phänomen.
Ja, es war um die Zeit rum hier schönes Wetter, vor allen Dingen mit Wolken am Himmel, aber eben auch schönes Wetter. Und dann kam da irgendein...
Darum der Begriff Bombenwetter.
Ja.
Ja, ohne Scheiß. Daher kommt's.
Kam der her.
Ja.
Aber aus dem Ersten Weltkrieg. Flugzeug an und irgendeine Kanone schoss hinterher. Die stand am Attilaplatz vor dem Bäcker, der Runde da und schoss hinterher und jetzt blieben in den Wolken immer solche Löcher, wo die Geschosse reinfuhren.
Ja.
Aber die haben den doch nicht gekriegt dann.
Nee.
Ja, schade, die haben so am Fenster gestanden.
Ja.
Schade.
Ja.
Der hatte Schokolade an Bord.
Ja.
Vielleicht, man wusste nicht. Ja, also krasse Sachen. Also genau, so ging das hier irgendwann zu Ende und dann waren ein paar Wochen, sagen wir mal, Wirren und Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und dann sortierte sich das erstaunlich schnell. Und es waren auch viele Flüchtlinge in Berlin, glaube ich, und von Teilung war ja auch noch keine Rede.
Nein. einer hin.
Und man hat ganz normal, ist von hier nach Pankow und sonst wo gefahren und hat irgendwas gemacht.
Ja, das wusste ich nur weniger. Wir sind ja eigentlich hier immer ansässig gewesen sozusagen.
Also bist du aus Tempelhof nicht rausgekommen?
Nee, so ungefähr. Wir sind das erste Mal von hier dann nach Tempelhof zu meiner Großmutter gegangen. Da kam uns eine Frau entgegen mit einem großen Korb mit lauter weißen Taschentüchern. Wir mussten sich eine weiße Armbinde ummachen, als, wie gesagt, Besiegte oder irgendwas. Sonst hätte die uns da nicht durchgelassen. Also sowas alles.
Okay.
Und dann haben die Russen die Siegesfeier gefeiert und haben so viel hier Raketen hoch hier vor Freude. Und jetzt dachte ich, oh, war ja jetzt geht's wieder los. Ich habe mich bei meiner Großmutter denn ins Bett gelegt mit meinen Sachen gar nicht erst ausgezogen, weil ich dachte, wir rennen gleich wieder runter oder so.
Tja, genau.
Lange her.
Wilde Zeiten. Es gibt ja Filmausschnitte aus der Zeit. Es gibt tatsächlich einige wenige Leute, die sogar in Farbe im Mai 45 in Berlin gedreht haben, bei übrigens herrlichstem Wetter und blauem Himmel, sagen alle, wie die Leute mit dem Fahrrad plötzlich wieder auf der Straße sein konnten und nicht immer im Keller und wie sie dann angefangen haben, so die erstmal die groben Trümmer zu beseitigen. Also man hat denn so hier so Feldbahnen in die Stadt gebaut und dann erstmal.
Na, erstmal musste ja viel weggeschüttet werden. Da kamen die Russen rum bei uns, zum Beispiel bei meiner Großmutter, wo wir da gerade in der Wohnung waren, zu meiner Mutter, du musst jetzt runter mit Schippen. Sie sagt, meine Kinder, ruhig aber aufpassen. Die alte Frau passt auf Kinder auf und du gehst runter. Du musst ja erstmal also da aufräumen. Das ist ja also zu Anfang so gewesen.
Ja. Ja, na klar, weil es gab ja oft nur noch Trampelpfade, wo mal Straßen gewesen waren. Also das war das erste praktische Problem. Das mit dem Nichts zu essen hing auch damit zusammen, dass es einfach keinen Transport gab irgendwie.
Ja,
Und diese Trümmerberge in Berlin, rechts und links überall kaputt.
Ja.
Und dann kamen so Bautrupps, die haben mit Stahlseilen, die wurden unten festgemacht, in die meist ausgebrannten Mauern und haben dann gezogen und dann brachen mal diese Dinger zusammen.
Ja. Gott, ja.
Und das war damals ein derartiges Provisorium.
Und im Park war dann ein langes, so ein großes Grab wurde da geschaufelt für die ganzen, die alle da tot waren.
Die ganzen Leichen mussten mal weg.
Und ich ging mit meiner Mutter da durch den Durchgang durch und dann war da so ein Busch und da lag ein Stück Russet, ein Oberkörper, sah man an der Uniform noch, sagt meine Mutter zu mir, guck da nicht so hin, dann muss ich natürlich gerade
direkt hingucken.
Dann kommen fünf Jungs da vorbei, kick mal, was da liegt, ich glaube, da kannst du noch prima Suppe von kochen.
Es war, wenn ein Pferd irgendwie einen Volltreffer gekriegt hat und auf der Straße liegen blieb, dann sind die Leute mit Schüsseln und Messern hingegangen, also meine Großmutter erzählte das, und haben dann wirklich Koteletten mit nach Hause genommen.
Meine Mutter kam die Treppe hoch, ich brauche einen Eimer und ein Messer. Und dann kam sie wieder und dann haben wir nachher solche Buletten gegessen. Und da dachte ich, das kann doch ja nicht schmecken, aber es schmeckte trotzdem.
Pferd und Wagen.
Ja,
wer das hatte, war ja schon mal super gut.
Ja.
Also mein Opa in Hamburg war riesengroß, super gut dadurch gestellt, dass er ein funktionierendes Privatauto besaß. Es gab ja kein Benzin für Privatleute, aber dieses Auto konnte man mit Gas betreiben. Das war nämlich sein Geschäft, das umzubauen.
Ja.
Und allein und so hat der sich über Wasser gehalten, weil er nämlich Transporte anbieten konnte.
Ach,
Er konnte das so nachts mit Gas, eine lebensgefährliche Konstruktion, don't try this at home, konnte er sein Auto vollladen und dann konnte man da so 40, 50 Kilometer mit fahren.
Ja.
Und dann konnte man damit aufs Land fahren und Äpfel und Kartoffeln holen und was nicht wie. Und das war natürlich was wert. Da hat er natürlich immer was abgekriegt. Und dann irgendwann hat er auch Benzin gekriegt von so einquartierten Engländern und der war im Prinzip neben seinem Postbeamtenjob, war der so ein kleiner Fuhrunternehmer und damit hat er seine Kinder und seine Frau irgendwie durchgebracht.
Ja. Also, das ist es also wirklich.
Mein Vater war Apotheker und damals war das so, wenn du so ein Studium anfangen wolltest, musstest du ein Jahr lang in einer Apotheke ein Praktikum abgeben. Und das war wohl so 45, 46.
Verstehe. Um eben dein Mikrofon wieder richten hier. So, okay.
Da war gegenüber an der Yorkstraße war eine russische Kommandantur und alles, was die haben wollten, war Süßstoff.
Ach ja.
Die Zutaten für Süßstoff waren im Pfennigbereich. Mein Vater hat 1 Kilo Gold nach dem Krieg, nachdem die Russen
da weggezogen
waren. Also
so konnte man auch gute Geschäfte machen, das ist richtig. Da kann ich, wie gesagt, wenig von sagen, weil ich hatte tatsächlich, das spielt auch später eine Rolle, werde ich noch erzählen, in anderen Podcast-Folgen habe ich es auch erzählt, ich wusste nicht so viel vom Osten und von der DDR. Also meine Mutter und ihre Eltern und so weiter, die sind also alle geflohen und hat sich in Hamburg gesammelt, obwohl meine Mutter Berlinerin ist, Jahrgang 41. lebt auch noch. Aber Osten, das war auch so ein bisschen, da sprach man nicht so drüber in Hamburg. Das war so, ja, komm, ach, lass.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Bremen. Nicht? Über Bremen spricht man in Hamburg ja nicht. So ein bisschen war das da auch so, dass ich das alles erst viel, viel später entdeckt habe. Dann zogen wir nämlich um. Und mein Vater kriegte so einen Job im sogenannten Zonenrandgebiet und dann durften wir kleiner Grenzverkehr, dann durften wir in die DDR einreisen mit so einem Spezialschein. Und wir hatten, das stimmt, wir hatten Tante Hertha und Onkel Erich in Siemensstadt. Aber meine Oma legte Wert drauf, in die Ostzone fahren wir nicht. Wir sind schön von Hamburg, das war der erste Flug meines Lebens, von Hamburg nach Tempelhof geflogen, bitteschön, mit PNM. Das war subventioniert, das konnte man sich leisten. Ich glaube, ich war so klein, für mich kostete es gar nichts und ich musste mein Teddy abgeben. Und ich glaube, der Hin- und Rückflug kostete 75 Mark. Also das war in 60er Jahren schon eine Schlange Geld. Aber es war leistbar, man konnte sich das erlauben. Und Oma sagte, in die Ostzone fahre ich, ne, obwohl sie auch eben Berlinerin war. Und auch stark Berlinerte, was in Hamburg auffiel. Aber das kam mal gar nicht in Frage. Und irgendwie, obwohl die eigentlich auch politisch da so gar nichts irgendwie mit hatte, die fuhr auch nicht in Ostsektor oder so. Also die war ganz, ganz, ganz feindlich eingestellt gegen alles, was mit Osten war. Das war so, das war ihr so gar nicht.
Na, S-Bahn-Boykott.
Genau, wenn du in West-Berlin S-Bahn gefahren bist, hast du aus dem Maul gekriegt, weiß ich auch noch.
Wir haben's die Art.
Aber es gab noch eine Zeit, da konnte man noch bis zum Alexanderplatz fahren und da haben wir immer Brot eingekauft.
Im Osten.
Ja, und kamen dann hier Attila-Straße S-Bahnhof an und unten stand der Zoll oder die Polizei oder was, hat gefragt, wo haben Sie das wieder eingekauft und so weiter? Ja. Meine Mutter, ja, wir müssen eben auch sehen, wie wir durchkommen. Also
ein bisschen so. Naja, das war ja auch, also genau, da wollen wir mal so drauf kommen. Also irgendwann machte sich das ja bemerkbar, dass sich das so ein bisschen teilt.
Ja.
Und zwar auch wahrscheinlich schon vor der Gründung von DDR und Bundesrepublik. Ja. Also das mit West- und Ostberlin, ich glaube, der politische Eklat mit der Teilung der Stadtverordnetenversammlung war ja schon 47 oder irgendwas. Also da wusste man schon, und da gab es dann auch schon schlagartig Leute, die sich nicht in den jeweils anderen Sektor getraut haben.
Ja.
Oder wenn, dann nur heimlich.
Ja.
Also ich weiß wohl von alten Ostberlinern, sie sind noch bis zum Mauerbau gern mal nach West-Berlin ins Kino gefahren, amerikanische Filme gucken, aber das haben sie keinem erzählt und das so ein bisschen heimlich, weil das war nicht gut, vor allem nicht auf der Arbeit und
ja,
so.
Ja. Naja, sonst der Ostsender, Sektor, das war auch nicht gut, wenn man abends zu spät auf der Straße war. Also das traute sich dann schon keiner. Und der französische Sektor war fast genauso. Die hatten so eine Wut auf die Deutschen. Die haben das dann mit Leuten, die haben sie dann zusammengeschlagen vielleicht und sowas. Und einer kam dann auch noch ins Krankenhaus in einen Französisch, hat Blut und Wasser geschwitzt. Aber da haben sie ihm wohl geholfen denn. Also es war alles ein bisschen kritisch noch.
Genau. Aber wie klar, niemand konnte sich vorstellen, wie das mal irgendwie werden würde.
Ja, nein.
Und in diesem Sonderwest-Berlin, ja, hattet ihr das Gefühl, ihr wärt was Besonderes? Also sagen wir mal, reden wir jetzt mal von 1950, also Deutschland war dann schon mal irgendwie geteilt und West-Berlin war was Besonderes. Und richtig, die Blockade muss doch das Ding gewesen sein, wo man gemerkt hat, okay, jetzt sind wir geteilt.
Ja.
Weil man konnte ja als West-Berliner sehr wohl nach Ost-Berlin fahren, auch bei der Blockade, oder?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nicht, es gab Trockenkartoffeln, Trockenmohrrüben und all solche Sachen zum Essen, eben das und dann, was da alles reingeflogen wurde mit Flugzeugen, mit doppeltem Schwanz sozusagen, große Teile für das hier, für ein großes Werk hier, sowas alles, also es wurde alles eingeflogen.
Ganze Maschinen, ja.
Ja. Also, das auch.
Und auch Kohlen, sogar Kohlen.
Kohlen, alles, ja. Ich glaube, die haben da mal ausprobiert, ob man eine Stadt überhaupt sozusagen versorgen kann.
Ja, so ein bisschen war das. Also es gibt eine damals TM-Folgenummer, weiß ich gerade nicht, über Logistik. Und da wird mal geklärt, wie man damals mit den Vorläufern der Computertechnik überhaupt berechnet hat, was man wo rein tun muss, damit man überhaupt so eine logistische Operation hinkriegt. Das ist richtig. Viele amerikanische Generäle glaubten nicht, dass es möglich sei, aber die Initiatoren wussten genau, was sie taten.
Ja.
Die hatten nämlich im Krieg schon öfter sowas organisiert und haben gesagt, das ist genauso nur 10-mal größer und das machen wir jetzt einfach mal.
Ja, ja.
Die Russen haben das auch nicht geglaubt.
Ja,
dann hätten sie sich den Kram ja sparen können.
Na klar.
Und der Benzinverbrauch muss gigantisch gewesen sein, aber das war ja offensichtlich vollkommen egal.
Ja.
Und ja, gesagt, Kohlen war für viele Leute ein Problem, eine Frage des Vorrats. Also war ja auch nicht überall. Also Opa erzählt, er hatte 45 einen Keller voll, weil er irgendwann mal ahnte, was los ist. Und das hat exakt bis zur Währungsreform gereicht, die Kohle.
Sehr doll.
Und dann konnte man ja so viel kaufen, wie man wollte.
Ja, Lauchen, ja.
Ja, aber ja, und man konnte mal was für tauschen. Ne? Leute, die keine Kohlen hatten, die haben einem dann für einen Zentner Kohlen auch mal Lebensmittel gegeben und
ja,
so.
Ja, ja.
Also so konnte man dann auch. Aber das.
Die großen Lastwagen, die amerikanischen, die holten dann die Kohle und alles Mögliche vom Flughafen ab, mussten irgendeine Kurve fahren und dann
fielen welche runter.
Und dann sind die ja gleich hin und haben die eingesammelt.
Ja, 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 stimmt. Ja. Stimmt. Ja, nee, das war also wirklich Mist. Also so luxuriös war es auch nicht. Also wie gesagt, bei Vatern ging's, aber meine Mutter sagte auch, sie konnten immer nur ein Zimmer, meistens die Küche heizen.
Ja.
Und da musste man sich dann eben aufhalten und da musste man ins kalte Bett dann so mit viel.
Ja,
und,
das ist genau.
Ja, ja.
Wir hatten unten nur den eisernen Ofen, der wurde ja noch geliefert, damals so. Und das war die Stelle, wo geheizt wurde und die ganze Heizung war ja kaputt durch diese Werfergranate, die bei uns reingeflogen wurde, durchs Fenster die abgeschlagen, die Heizung. Und da konnten wir die überhaupt nicht benutzen. Und dann ins Bett gehen, meine Schwester und ich. Dann haben wir dann erstmal gesessen so um die Wette.
Warm gezittert.
Ich war halt in die Doofe, die dann aufstehen musste, um das Licht auszumachen. Also ja, also nee, also
ich habe das genossen, Freitagabend bei meinen Großeltern auf der sogenannten Besuchsritze zu schlafen.
Ja.
Und im Radio, der hatte so ein eigentümliches, uralte Kiste, da musste man mit einer Nadel einen Kristall, der furchtbar schön glitzerte.
Ein Detektorradio.
Musste den suchen.
Ja, das stimmt. Und
der Vorläufer des Transistors.
Ja, so ein Ding, musste genau getroffen werden. Die Leise ist ein Stück, also neu. Und das gab es denn meistens, gab es diese tolle Sendung, Es geschah in Berlin.
Ah, ja, richtig.
Eine,
ja,
vom Rias, ne?
Ja, ein Hörspiel in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei.
Ach ja.
Da gibt es schon mal die Decke auf halbe Höhe.
Im Archivradio gibt es diese Sendung zum Teil wiederholt heutzutage. Ach, ja. Es geschah in Berlin.
Ja, und die Musik dazu. Oh, ich glaube, die war auch schon so entsprechend.
Und, ja, die ganze, Lars, mein Opa, meine Großmutter und ich auf der Mitte und dann Es geschah in Berlin, ja. Und danach gab es Der Insulaner verliert die Ruhe.
Ja.
Eine Bekannte war, glaube ich, Edith Schollwer. Mhm. Und die sangen denn Der Insulaner verliert die Ruhe nicht.
Ja, 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 ja.
Das war der, oder Pollewitzer, mitten auf dem Kurfürstendamm. Ja. Ah, da kommt meine Bahn.
Also Radio war wichtig, das war das einzige Medium, was so richtig ging, Zeitung ja schon, aber Radio, habe ich auch gehört, war irgendwie eine ganz große Nummer für junge Leute nach dem Krieg.
Ja, ja,
und da gab es auch so diesen Krieg zwischen dem Ostsender und dem Westsender, also Rias gegen den, wie hieß das dann, Deutschlandsender oder irgend sowas, ne? Wo sie sich dann gegenseitig da bekriegt haben.
Ja.
Und hier Dings, Sudel-Ede Schnitzler war erst im Radio.
Ja, das stimmt.
Und hatte dann immer so Kolumnen. Und wenn man das heute hört, muss man so ein bisschen lachen. Aber damals war den Leuten gar nicht so nach Lachen zumute. So. Da gab es ja auch noch wirklich Fälle. Also ich habe noch jemanden getroffen, inzwischen verstorben. Der hat mehrere Jahre im Osten im Gefängnis gesessen, weil er in der Berliner S-Bahn eingeschlafen war und im Osten wieder aufgewacht.
Ach Gott, ja.
Und da irgendwie gesucht wurde oder irgendwie unliebsam war. Und dann hat der 3 oder 4 Jahre irgendwo ganz jämmerlich gesessen so. Also das konnte einem halt auch passieren.
Ja, also nach dem Kriege hatten die Russen angeordnet, dass alle ihre Radioapparate abzuliefern hätten. Und zwar hier in der askanischen Schule, da mussten alle hin.
Mhm.
Haben sie auch gemacht. Wir hatten ja nur von Siemens einen Apparat, der billiger gewesen war für die Angestellten da. Aber eben einer, der eine Macke hatte. Und zwar immer, wenn interessante Reden geführt wurden, brannte irgendeine Röhre durch.
Den habt ihr abgegeben. Ja, genau.
Viel Spaß noch.
Ja,
genau. Und das stimmt. Also der Trend ging auch damals zum Zweitradio, genauso wie zur Zweitarmbanduhr und was noch so war. Aber erstaunlicherweise die Leute, also einer Opa war ja Tonmeister und wusste also, wie sowas geht. Und die Ahnung hatten, also er ist zum Beispiel hingegangen und hat aus abgestürzten Flugzeugen und irgendwelchem Kriegsgerät, was rumlag, Röhren ausgebaut.
Ach, ja.
Und dann hat er Radios gebaut, also einfach auf ein Stück Holz so angeschraubt, paar Kabel, hat er einfache Radios gebaut für Leute, die keins hatten.
Ja.
Und die waren dann mal schon mal froh, dass sie wenigstens ich weiß auch nicht, ich habe mein allererstes Radio mit ihm gebaut, auch eins ohne Batterie, was nur durch den Äther übertragenen Strom ging, mit so einem 100 Meter langen Kabel.
Ja.
Und das war auch noch, ich glaube, muss man Kabel um eine Klorolle wickeln und genau ausmessen, wie viel und so.
Ach Gott, ja.
Also dann hat er mir beigebracht, wie man mit Nischt ein Radio baut.
Naja, und überhaupt, die waren wirklich schöpferisch. Ein Bekannter, der hat lauter Kästen gebaut mit einer kleinen Birne drin, ist über Land gefahren, hat gesagt, das ist nur zum Ausbrüten der Eier.
Mhm.
Und damit hat er sich erhalten, ja, also bei Bauern.
Sowas, ja, und dann auch Leute, die zum Beispiel Füllfederhalter reparieren konnten, war hoch im Kurs, weil es war Schreibgerätemangel sozusagen.
Ja, ja.
Aber wenn man einen funktionierenden Füller hatte, dann ging das, weil Tinte und so gab's ja. Oder was war denn noch, wenn du was reparieren konntest?
An jeder Ecke konntest du eine Bretterbude, also wirklich aus Spanplatten zusammengejuckt. Mhm. Da war Laufmaschenaufnahmedienst.
Ja, das stimmt.
Da saßen Frauen, meistens war so ein Fenster, da konnte man reingucken. Die hatten so eine sehr hochglanzpolierte, bei 100.000 Socken da oder Nylons darüber. Dann
die
gab's
Nylons.
So ein
wieder aufgefangen.
Drei Maschen, 2,10 €. So ein Ding kostete sau viel. Und dann gab's noch so eine Geschichte. Ich bekam mit 5 Jahren eine ganz fette Grippe und wollte unbedingt den Wellensittich von der Nachbarin unter mir haben. Die wollte das verkaufen. Ein großer Bauer. Na, da saß so ein Tierchen drin und dann habe ich den auch wirklich bekommen. Ne?
Ach.
Das Verrückte war, dann gab es noch eins. Die wollten ja, und dann hatten wir nach 2 Jahren 64 Wellensittiche.
Das ist ja toll.
Um auf diese köstlichen Plastiksachen zu kommen. Es gab damals No-Iron-Hemden.
Ja.
Das heißt, man zog die durchs Wasser, hängte sie hin und sie waren frisch. Die Leute haben sich zwar totgeschwitzt darüber, da lief die Suppe rein mit Nylon. Ja.
Ach, diese Plastehemden, die es in der DDR noch lange gab.
Ein elendes Zeug. Na, jedenfalls irgendwann, mein Vater war irgendwie kurz vorm Staatsexamen, 64 Wellensittiche in der Küche, hat er irgendwann mal eine Attacke gekriegt.
Oh weia.
Ja. Als er den Eisschrank aufmachte und den wirbelte so hören. So ein Zeug auf die Butter, da war den Schluss. 64 rausgeschmissen. Die haben sich den ganzen Sommer tagsüber in der Linde aufgehalten und abends sind sie zurückgeflogen und haben ihm das Hemd zugekackt.
Ist ja toll.
An sowas erinnert man sich irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Also, ja,
ist
ja.
Heute noch so, der Lacher.
So Dödeken. Aber vielleicht kommen wir doch nochmal so auf die vielleicht etwas ernsteren Sachen so zurück. Du sagtest eben, das kostete 2,10 € oder so,
ja.
Weil mich das auch so in anderen Podcast-Folgen schon interessiert hat. Erstmal galt ja 45 die Reichsmark weiter, aber die war ja nicht wert, weil es gab ja nur das zu kaufen, was es auf Marken gab. Und irgendwann war dann Währungsreform und auch hier in Berlin war es ein bisschen anders als vorher und dann war zwar nichts mehr rationiert, aber alles, vor allem Lebensmittel, waren sehr, sehr teuer. Also irgendwie habe ich mal ausgerechnet nach damaligen, ich habe so alte Bilder von damaligen Imbissbuden geguckt, habe geguckt, was damals was gekostet hat und habe dann nachgefragt und geguckt, was die Leute eigentlich so verdient haben. Also meine Tante, die Lehrerin, hat als Referendarin 250 Mark gekriegt so. Und eine Bockwurst konnte aber durchaus 2,50 € kosten.
Ach,
also es war so richtig teuer alles noch und hat sich dann erst hingerückt. Und die tolle D-Mark war anfangs gar nicht so viel wert irgendwie. Und die Ostmark war aber schon ziemlich bald so 1:3 wert. Könnt ihr euch noch irgendwie erinnern, wie das mit dem Geld war damals?
Na, ich erinnere mich, dass
1:4
im Rathaus hier die Stelle war, wo man dann das Geld kriegt. Jeder kriegte den gleichen Satz. Ich meine, waren es 45 € oder ich weiß nicht genau,
40 Mark, glaube ich.
40.
Und ein paar Wochen später nochmal 40 Mark. Sowas im Westen. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war.
Ich kann mich nur an einmal erinnern, dass die Leute da alle angestanden haben. So, und jetzt hatte jeder Geld. Naja, die diese Gärten hatten oder was verkauften, die Kilogramme, kriegten ja denn da doch ganz anderes Geld zur Verfügung, als wer nichts hat. Ja,
eben. Ja klar, Tag später hatten manche Leute 80 Mark und andere hatten 0 Mark.
Ja,
logisch. Und viele können sich noch daran erinnern, was sie sich von ihrer ersten D-Mark gekauft haben. Komischerweise. Oft tatsächlich, also mit der Bockwurst, der bewusste Onkel Erich sagte von meinem ersten, also für ihn war das eine Sensation, dass man ohne Marken und alles einfach an eine Würstchenbude gehen konnte und sich eine Bockwurst kaufen.
Ja, ja.
Auch wenn die verhältnismäßig teuer war. Und das hätte er als erstes Mal gemacht am Tag der Währungsreform. So nach dem Motto, jetzt ist das Gröbste durch. Das war also das Gefühl, was ich bei ihm breit machte. Aber er sagte, es dauerte noch ein paar Monate oder eigentlich es dauerte noch ein Jahr, bis alles sich so ein bisschen...
Ja. Meine Mutter hatte mich gefragt, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Und da habe ich gesagt, ein ganzes Brot für mich alleine. Das war dann, ich habe sehr unter diesem Hunger gelitten. Wir mussten hier im Berg hier, wo der war etwas niedriger jetzt, 25 Meter höher, Nachtkerzenwurzeln sammeln, weil sie in einem alten Kochbuch gelesen hat, das könnte man sich im Frühjahr inzwischen den Salat schneiden, die Wurzeln. Jetzt war es aber schon etwas fortgeschritten. Es waren solche langen Wurzeln. Meine Mutter hat dann davon einen Eintopf gekocht. Das war holzig.
Ja.
Also,
Als du mir das neulich sagtest, wir hatten hinten im Garten, habe ich diese Nachtkerzen, also vorsichtig gezogen, da kam so eine Handbreit Wurzel raus, hell, ich habe die dann abgezogen, die ganz dicke Haut, und es blieb so ein Pipelchen da. Und das waren feuchte Holzfasern.
Das ist dann schon fortgeschritten. Möglichst, wenn sie in Blüte standen. Also muss man tatsächlich wahrscheinlich im Frühjahr, wenn sie gerade so rausgekommen sind, dann wäre das überhaupt zu genießen. Also,
dann hieß es Girsch oder Brennnessel. Man könnte daraus, ich habe neulich mal ein Pesto aus Girsch gemacht. Das war irrt. Und das Gleiche war mit.
Das ist interessant.
Soll mir keiner erzählen, dass das schmeckt. Also ich habe auch diese Sauerampferblätter, wenn ich mir vorstelle, Konrad Adenauer ist Lieblingspudding war Sauerampferpudding.
Ach,
ich habe den je gemacht.
Den haben wir aber als Kinder auch gerne.
Ja,
hatte eine derart astringierende Wirkung.
Ja, die stimmt, da hast du
im Mund.
Genau, das, da hat du den Mund
gar nicht haben.
Ja, stimmt. Ja.
Ich gehe dann lieber zu Dr. Edgar Mendelchen Pudding essen. Ja.
Ach,
also die haben hier vielleicht auch eben in den Gärten dann, wenn als es ran war, geklaut und sogar nachts die Spargelbeete abgefühlt. Wir haben das gesehen. Ja, da können wir kaum was gesehen.
Ja, klar. Also, ja, wie gesagt, also so die öffentliche Ordnung war nicht so ganz so perfekt gewährleistet. Nee. Aber es gab wohl auch harte Strafen. Also bis zur Einführung des Grundgesetzes gab es ja noch die Todesstrafe und die wurde auch vollstreckt und zwar zum Teil für relativ leichte Vergehen. Also es wurde ganz schön durchgegriffen, wenn sie mal einen erwischt hatten.
Ja.
Das weiß ich wohl auch noch aus glaubwürdigen Erzählungen von Leuten, die live dabei waren, so wie ihr. Ne, so.
Wie jetzt hier in der besonderen politischen Einheit West-Berlin oder generell?
Generell, also das letzte Todesurteil in Westdeutschland wurde am Tag vor der Einführung des Grundgesetzes, glaube ich, in Baden-Württemberg, in Tübingen oder so noch vollstreckt. Aha. Also die haben noch geguckt, dass sie alle verurteilen, auch noch alle hinrichten, damit da keiner sagen kann, jetzt nicht mehr.
Ja.
Also,
Herr Filbinger war das so eine Nummer.
Nee, der wurde ja als Politiker später angegangen, weil er Marienrichter war und angeblich in dieser Endzeit des Krieges Leute zum Tode verurteilt hätte. Es kam dann aber dabei raus, er war der Beisitzer und hat das wohl mit unterschrieben, aber er war gar nicht einer von den Obergauen. Das hat ihm aber nichts genützt.
Nee,
hätte er gleich die Wahrheit gesagt, wäre es gut gegangen, aber weil er erstmal hier gelogen hat, hieß es dann, geh du mal. Und
Ja,
das weiß ich. Und der Marienrichter Filbinger, der war mal Ministerpräsident von
Baden-Württemberg
und in 70er Jahren fiel das auf, gab einen Riesenskandal und dann hat er sich erst fürchterlich gewehrt und nach ein paar Wochen hat er eingesehen, das bringt nichts und musste zurücktreten.
Naja,
weil er, wie so viele, also ich hab ja erst lange nicht gewusst, dass das ganz ungewöhnlich war, dass meine beiden Großelternpaare ganz unbefangen über diese berühmten 1000 Jahre so redeten und was so war. Viele haben das nicht gemacht, vor allem nicht, wenn es um so richtig gruselige Kriegssachen ging. Die hat man dann den kleinen Kindern auch lieber vorenthalten.
Ach, ja, sicher.
Das musste nicht unbedingt sein. Aber manche waren da auch ganz brutal. Ich will jetzt hier jetzt auch nicht irgendwie Triggerwarnung auslösen oder sonst irgendwie, aber Oma hat schon mal erzählt, dass sie irgendwie in einem Bunker lauter Tote gesehen hat und so. Die waren da alle erstickt in Hamburg und so. Also das kam schon vor und das wurde dann auch mal erzählt, aber jetzt nicht gruselig ausgeschmückt.
Nein.
Aber nur damit wir mal wüssten, was so sein kann. Ja.
Ach Gott.
Ja, es gab natürlich auch witzige Situationen. Meine Großeltern hatten hier in Tempelhof, in Mariendorf, ein ziemlich großes Gelände und hatten sehr viel Obstbäume und haben das ganze Haus, in dem sie wohnten, mit Obst versorgt.
Ja.
Und dann haben die da teilweise so viel abgeladen, dass eigentlich alle hatten irgendwie eine Möglichkeit einzuwecken. Und ich kann mich erinnern, wenn meine Großmutter, wenn so der Juni, dann wurden die Finger blau durch die entsteinten Kirschen.
Ich frag mich, wo die den Zucker her hatten zum Einwecken.
Ja, eben.
Die waren irgendwie ganz raffiniert und fit. Die haben immer, also die haben was zu brauchen. Was sie brauchten, war immer da. Jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren.
Obst überall.
Jedenfalls in dem Haus, wo meine Großeltern wohnten, eine riesen Wohnung hatten. Dabei unter denen war eine etwas ältere Dame und die hat auch eingeweckt und zwar mit der Methode, dass sie eine Glasschale hatte. Da wurde ein Tröpfchen Spiritus oder Alkohol drauf und dann wurde das Zeug eingefüllt, möglichst heiß, Gummi drauf, angezündet.
Blitz hieß das System.
Ja.
Gab es in der DDR noch lange einblitzen.
Ja, und dann war folgende Situation, das war auch wirklich lebensgefährlich, war meine Großmutter eine sehr resolute Frau. Da hatte sich haben Russen sich unterhalb dieser Wohnung im Klo breit gemacht und haben diese Gläschen, die waren dort wohl stapelweise, haben die ins Klo und sich köstlich darüber entzückt, wie die Dinger so blim, 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 blim. Jetzt waren die Dinger alle.
Ja,
und dann sind die runtergegangen, wollten das bei der darunter lebenden Frau mit Die Zona Kalaschnikow gibt die Dinger her.
Ja.
Und dann, die wollten sie an der Wand stellen. Und das wäre damals gang und gäbe, will ich nicht sagen, aber gut hätte nicht groß aufsehen. Nee. Da ist meine Großmutter runtergegangen und die konnte gut, also mütterlicherseits waren die aus Polen kommen.
Ja.
Konnten auch ganz gut Russisch, verstehe ich komisch übrigens auch. Dann hat die wirklich zusammengemacht und hat mit denen Kommandantur und dann sind die kleinen Kusch und haben verschwunden. Aber das musst du ja vorstellen, die wollten diese Plim, 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 das wollten die haben und mal wieder haben.
Naja, das waren ja zum Teil auch wirklich Leute aus sehr ländlichen Gegenden irgendwo hinterm Ural, die dann
die haben irgendwie
im Westen kamen und froh waren, dass sie überlebt hatten so und dann erstmal das erste Mal in ihrem Leben normales Klo benutzt haben. Ja, die Storys kenne ich auch. Ja. Also das war schon so.
Also die haben da teilweise in die Badewanne gekackt.
Während, während die Amerikaner sich ärgerten, dass in den Hotels keine Klimaanlagen seien. Ja. Das
der Cola-Automat war.
Ja, den gab es aber sehr schnell wieder. Coca-Cola war anscheinend so ein Ami-Ding.
Das heilige Wasser aus Atlanta.
Ich wollte sagen, weil der wurde, denn die Coca-Cola Company, die standen sich ja mit dem Dritten Reich auch ganz gut. Es gab ja auch im Dritten Reich bis 1941 durchaus Coca-Cola.
Ja.
Und also das heißt, es hatte eigentlich nur 3 Jahre keine gegeben.
Ja.
Und das wurde sofort wieder aufgenommen. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Irgendwie.
Also, dass die vom Lande waren, das hat sich dadurch gezeigt, die Nachbarn hatte hinten einen Hühnerstall und da haben die Russen den Hühnerstall sauber gemacht, aber dann einen riesen Haufen in die Ecke gesetzt, Also irgendwas musste ja wohl sein.
Genau. Aber auch, jetzt wo du das sagst, genauso ganz, ganz zum Teil wirklich 15-, 16-jährige Russen, die gerieten ja auch mal in Kriegsgefangenschaft.
Ja.
Und das war im Dritten Reich ganz schlimm für die russischen Kriegsgefangenen. Bei den Offizieren ging es noch, aber die normalen Soldaten, die wurden ganz gruselig eingekastelt und kriegten fast nichts zu essen und starben wie die Fliegen so ungefähr. Ja. Und die einzige Möglichkeit, um da rauszukommen, ich habe mich mal so einen getroffen, der mir das erzählte, war also sich irgendwie beim Bauern zu, also die Bauern sind zu den Wachen gegangen und haben sich so junge Russen geholt, weil sie brauchten ja Leute, die waren alle beim Militär. Und nach dem Krieg dann haben die Engländer diese jungen Russen eingesammelt und wollten die in die Heimat schicken. Ja. Aber es sprach sich bald rum, dass die alle gleich nach Sibirien kommen. Weil für Stalin waren das alles Vaterlandsverräter, weil sie in Gefangenschaft geraten waren. Ja. Und dann musste also mit großer Mühe irgendwie dafür gesorgt werden, dass die irgendwie heiraten, dass die irgendwie eine Arbeit haben, nur damit sie nicht deportiert werden. Und zur Not irgendwie, da wurde dann aus manchem Ivan ein Johannes mit falschen Papieren und sonst wie.
Ja.
Und später dann, als Stalin tot war und Chruschtschow, die hatten ja alle Heimweh, durften sie dann irgendwie unter der Hand, durften sie nach Hause. Aber manche sind auch geblieben und wollten nicht wieder zurück in die Sowjetunion. Und viele von denen, also als ich zur Schule ging, gab es die noch. Das waren so ältere Herren, die nicht viel sprachen, irgendwie alle ein Alkoholproblem hatten. Ja. Und das waren so wie die vielen Leute, die so nach dem Krieg irgendwie in Deutschland hängen geblieben waren und nicht mehr nach Hause konnten. Es waren auch viele Ungarn-Flüchtlinge und alle möglichen.
Ja, ja.
Und es waren meistens alleinstehende Männer, die nicht so richtig Anschluss hatten und ein bisschen prekär wohnten.
Ja.
Und so, und die erzählten einem das auch nicht freiwillig, sondern musste die Situation so sein. Also über Ungarn hat mir mein Reitlehrer tatsächlich erzählt. Ich hatte auf dem Lande einen Reit- und Voltigierlehrer, Herrn Schneider. Das war die deutsche Übersetzung seines ungarischen Namens. Und der war geflohen und so, und der erzählte das dann mal so.
Ja.
So, wie soll ich sagen? Und nach hastigem Genuss einer größeren Menge Spirituosen. Und da gab's eben auch diese Russen. Und die Russen-Story, die hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, eine Verwandte von mir hat das erzählt. Also die war recht alt. Die war noch im Zarenreich geboren in Riga als Deutsche.
Ja, ja.
Und die wurden ja dann ausgewiesen in 20ern. Aber daher konnte sie Russisch.
Ach, ja.
Und die hat diese ganzen Russen eingesammelt. Die hatten ja, waren ja wie so alle völlig verhungert. Und damit die was zu essen kriegten, hat sie eine Schaufel in die Hand gedrückt. Und die hatte so ein Trümmergrundstück und hat gesagt, die sind jetzt hier Bauarbeit. Und dann kriegten sie Schwerarbeiterkarte.
Aha,
und mit der Schwerarbeiterkarte kriegten sie zumindest so viel zu essen, dass sie nach ein paar Monaten auch wirklich wieder arbeiten konnten.
Sehen Sie sowas, ja.
Ja, ja. Und die waren natürlich dankbar. Das waren also dann ganz liebe Russen.
Ja.
Und die durften nur in der Öffentlichkeit auf der Straße kein Wort Russisch reden. So. Denn dann wurden sie eingekastelt und wurden von Engländern in die Ostzone verbracht.
Ach, ja.
Und von da sofort nach Sibirien. Weiß heute kein Mensch mehr, wie so vieles.
Ja.
Aber das war damals vollkommen egal, wenn da einer wenn er einer bei drauf ist. Also, ja, ist, also ja. Das, so ein Transport nach Russland, das konnte schon mal schief gehen.
Ja, wenn da einer fehlte, haben sie ihn von der Straße genommen und den mit reingetan und dann war der weg.
Ja, oder umgekehrt, wenn die Liste nicht stimmte, wurde ihm einer erschossen, damit die Nummer wieder stimmt, hat es auch gegeben. Das war aber bei Nazis auch so.
Ja, ja.
Also es gibt in meiner ganzen Großfamilie eine einzige, die so ein bisschen Widerstand im Dritten Reich geleistet hat, sonst niemand. Aber ausgerechnet die haben sie für relativ kleine Geschichten erwischt. Die hatte, also auch nur per Zufall erzählt, die hatte auch so eine tätowierte Nummer.
Ach, sowas.
Die kam aber nicht in so ein ganz fieses Lager, sondern in eins, wo man arbeiten musste, irgendwo in Schlesien. Aber ganz am Ende vom Krieg, da wurde sie dann, also sie landete am Ende in Bergen-Belsen und wurde vom Engländer befreit. Aha. Und das war ganz furchtbar.
Ach ja.
Aber davor ging es so halbwegs. Ja, jedenfalls, ja. Die erzählte das eben auch. Das hing von dummen Zufällen ab und wen sie da alles getroffen hat. So.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, das waren wenige. Man rede jetzt immer davon, oh Gott, große Verbrechen oder sonst irgendwie. Klar wusste jeder, dass es die Gestapo gibt, so wie man in der DDR wusste, dass es die Stasi gibt.
Ja.
Klar wussten die meisten Leute auch, dass es irgendwie KZs gibt und dass das nicht lustig ist. Aber die meisten hatten ja in ihrem normalen Umfeld nichts damit
Nein.
zu tun und trafen dann per Zufall mal auf Leute. Und auch bei mir ist es übrigens so, die wenigen Leute, die sowas erlebt oder gesehen hatten, die haben mir das nur per Zufall erzählt. In ganz anderem Zusammenhang. Die hätten es sonst gar nicht... Wären gar nicht drauf gekommen, das zu erzählen.
Ja,
also diese bloße Verwandte hat mir diese schlecht tätowiert, auch nur waren nur so 5 Buchstaben, so eine Kurznummer auch nur erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Zusammenhang war. Ja, oh, das ist mir auch mal passiert, aber ich hatte ja noch Glück. Und das erzählte die so ganz beiläufig irgendwie beim Kaffee trinken so. Und dann dachte ich so, oha, also ich war da schon, ich ging noch zur Schule, aber ich war da schon bestimmt 15, 16 und habe schon verstanden, was das bedeutet hat.
Ja,
aber
ich weiß
das
noch,
war halt ganz normal für die.
Wie die da oben in Oranienburg das Konzentrationslager aufgelöst wurde und die alle über den Tempelhofer Damm auf Lastwagen vorbeifuhren immer und laut waren und alles. Bis da einer gefragt hat, was sind denn das für Leute? Ja, bis hat er denn gesagt, ja, also die waren also nicht tot, die waren
lebendig. Aber kahlrasiert und ziemlich mager und so. Denn auch vorher, man konnte ja daraus wieder entlassen. Man darf ja nicht vergessen, die Konzentrationslager wurden ja zuerst mal für Deutsche gemacht.
Ja,
und zwar für gar nicht so wenige. Da wurde auch ungern drüber gesprochen, weil da konnte Ärger geben.
Ja,
Und genau, in Oranienburg war eins und da war auch Rüstungsindustrie.
Ja.
Und ich hatte einen Professor, einen alten Professor, der als ganz junger Mensch und Student bei den Heinkelwerken da oben irgendwie Flugzeuge baute, sonst was. Und da wurden auch diese KZler eingesetzt und der sagte, man konnte daraus auch entlassen werden und man erkannte die Leute in der S-Bahn, in der heutigen S1. Und man sah dann, was das für einer war, aber niemand hat was davon erzählt. Ja, genau, also S-Bahn war auch so ein Phänomen. Man benutzte sie eifrig und auf das besondere Phänomen, dass die nach dem Krieg vom Ostsektor betrieben wurde und man sie deswegen im Westen nicht benutzen. Na, man durfte sie benutzen, aber es war verpönt, waren wir drauf gekommen. Also Autofahren kam ja erst in 50er Jahren so langsam in Mode, eigentlich überall und war ja noch in den 30er Jahren auch wirklich furchtbar teuer und nur wohlhabenden Leuten vorbehalten. Kann mich noch erinnern, Liter Benzin kostete 50 Pfennig. Für 50 Pfennig hast du im allerfeinsten Hotel ein Kännchen Kaffee gekriegt. Also das war so wie 3,50 Euro heute oder noch mehr. Das heißt also, das konnte sich kaum einer leisten. Also ja, was fuhr der Berliner? Ich weiß, es gab relativ viele Taxis in Berlin und auch Mietwagen und ansonsten eben S-Bahn, U-Bahn gab es ja auch seit Kaiserszeiten.
Ja.
Busse, was gab es noch so? Weiß gar nicht. Straßenbahn,
Ja, aber dann die U-Bahn zum Beispiel war auch immer richtig überfüllt und es gab auch Unglücke. Und zwar haben die draußen dran gehangen und dann kam ein Gegenzug und dann gab es Tote. Ganz furchtbar.
Okay.
Ich glaube 1904 oder 1911, nagel mich jetzt nicht fest, da ist eine U-Bahn Gleisdreieck abgestürzt und in den Kanal geflogen.
Ach Gott, ja.
Muss irgendwas vor, also da waren die auch lange Zeit, wollte keiner fahren.
Fanden die Leute ein bisschen gefährlich.
Fanden die nicht
also
so
ich weiß
schick.
Auch noch, als ich nach Berlin, ich zog 1994 nach Berlin, um an der Humboldt zu promovieren, da war ich auch schon 30, aber wollte das nochmal probieren. Und da wunderte ich mich, da waren ja noch die alten S-Bahnen in Betrieb, die es auch schon vor dem Krieg gab. Und da konnte man während der Fahrt die Tür aufmachen.
Ja.
Ja. Und da weiß ich auch noch, da hat einer irgendwie rumkrakeelt oder sonst irgendwie so ein sozial schwacher Mitbürger. Da waren so ein paar Glatzen, so ein paar Neonazis und die haben den bei voller Fahrt aus dem Zug geschmissen.
Ja.
Einfach mal so.
Und hat er dann überlebt?
Weiß ich nicht. Das war ja damals die völlig normale Härte. Da hat es keine große... Ja. Ich habe in dem Moment lieber nicht nachgefragt.
Lass mal lieber sein.
Aber ich habe mir so gedacht, ihr Arschlöcher irgendwie. Die waren halt besoffen und sonst ja. irgendwas. Aber nee, ich weiß gar nicht mehr, was dann irgendwie war. Aber wir haben uns alle angehört und gesagt, was war denn das jetzt?
Ja.
Ja, genau. Aber genau, also S-Bahn war aber auf jeden Fall etwas, was immer fuhr und eigentlich auch gern benutzt wurde so. Genau, Stromsperren hatten wir auch, dann gab es das natürlich nicht. Und Straßenbahn gab es ja früher auch in West-Berlin, ne?
Ja, ich bin hinter der Bahn noch hinterhergerannt und hinten aufgesprungen, also so angefahren ist, ja, sowas. Mhm. Also es war offen. Und dann, wie gesagt, gab es da Schaffnerinnen, die hatten dann hier ihr Gelddepot hier hängen und davon
so richten
die dann nachher Brustkrebs, weil es hier so drückte. Aufgesessen hat.
Gut. Naja, Kupfer, Messing, permanentes Abschleifen, also kann schon eine passieren, ja.
Berufskrankheit. Ja. Es war so vieles früher ungefährlich. Ja, genau, ne? Man muss sich mal vorstellen, man kaufte sich im Nahverkehr tatsächlich on board von einem lebenden Menschen gegen Münzen sein Ticket. Das sich ja heute keiner mehr denken.
Ja, ja.
Aber das gab's noch sehr lange. Also ich kann mich nur sehr dunkel an Berlin, kann ich mich nicht erinnern. Aber weil man als ganz kleiner Junge brauchte man ja gar nichts zu bezahlen bis 6 Jahre, glaube ich.
Mhm.
Und da später dann irgendwie 10 Pfennig, 20 Pfennig oder sowas irgendwie. Mhm. Und die musste man bei so einem Schaffner denn so abgeben. Und dann kriegte man so einen ganz räudigen Zettel, wo nur so in so Blaudruck sowas draufgedruckt war. Das war so im Grunde nichts.
Dann habe ich den so zur Kugel gedreht und dann kommt plötzlich Kontrolle. Jetzt muss ich aber sehen.
Ja, so richtig ernst genommen hat. So ernst genommen hat das keiner, weil das so wenig Geld war, ne?
Ja.
Also das stimmt.
Ja. Das war ja auch die Reklame. Ich kann mich erinnern, ich habe mein Abi in Neukölln gemacht, Ernst Abbe, also U-Bahn und Straßenbahn war angesagt. Und sowohl in die Straßenbahn als auch in die U-Bahn, das war wirklich nachher so ein Spruch, der hat mich fast verfolgt. Ganz furchtbar schimpft der Opa-Paar, die Oma hat kein Pechbrot da.
Ach ja.
Und der Kuno sprach zur Kunigunde, Pechbrot ist in aller Munde. Und das waren so eine Knüppeldinger, die krieg heute noch. Das ist
Werbung, ja. Stimmt, auf Hamburger S-Bahn war immer Schnapswerbung für Dorncard-Korn.
Ja.
Ja, stimmt. Und ganz auf alten Fotos sieht man immer auf Berliner Bussen immer Persil-Werbung und sowas.
Ja, oder Juno Josetti. Aus gutem Grund ist Juno rund. Gab's
die wurden bei uns in der CBS um die Ecke gemacht.
Was, echt?
In den Josetti-Höfen. Direkt Rungestraße 18, neben der CBS, die Josetti-Höfe. Juno gemacht.
Ah, ja.
Tja, siehste. Was Oma noch wusste.
Ich habe in der Hüttenstraße mein erste Zimmerchen bekommen. Und auf dem Weg dahin wurden auf der gegenüberliegenden Straßenseite Marlboro zusammengejuckt. Ja, in einer Riesenfirma. Und da wurde wohl auch gesoßt oder die ganzen Zutaten zusammengemischt. Es roch penetrant. Also bei so Invasionswetter, wenn kein Winter war, nicht auszuhalten. Ja,
so wie Kaffeefabriken, wo man es auch irgendwann satt hat.
Ja, oder Balsen.
Balsen, ja.
Vanillin, ja. Tempelhof zum Keks wird.
Das stimmt. Kann ich mich auch dran erinnern. In der Stadt, wo ich zur Schule ging, gab es eine Konservenfabrik und da roch es dann auch manchmal den ganzen Tag nach Pflaumenmus in der Schule oder so.
Oder in Moabit diese Erbsensuppengeruch, weil die Brauerei da funktioniert. Also ist schon penetrant. Ja,
Industriestadt Berlin. Ne? Ja. Gibt es ja heute noch wenig. Also hier in Tempelhof, es gibt noch Gillette, es gibt noch die Chemiefabrik hier im Tempelhof, aber früher gab es viel mehr Industriebetriebe mitten in der Stadt und eben auch entsprechend Emissionen, wie man heute sagt.
Ja.
Aber das war ja auch früher ungefährlich irgendwie. Oder hat sich ja das irgendeinen so sich gekümmert irgendwie? Also früher gab es noch viele Betriebe, so dritter Hinterhof und da hat es ordentlich gequalmt, weil da jemand irgendwas...
Ja.
Kolonnenstraße hinter der Brücke war eine Dönerfabrik.
Ach.
Die erste in Berlin
sozusagen. Du kannst dir ja nicht vorstellen, ein Freund von mir, der hat da studiert und hatte da ein Zimmer um die Ecke. Ich habe den mal besucht, das hältst du nicht aus. Ja. Im Hinterhof bei so einem Wetter, bis das Gesundheitsamt sich da mal bequemt, jemanden hinzuschicken.
Ja. Also Schlachtereien und Schlachthöfe waren früher ein anderer Hygienestand. Ja, mein Onkel Jürgen, der auch noch lebt mit 89, der war Schlachter und das weiß ich wohl auch noch. Das war damals auch ungefährlich und da durfte man sich mal von nicht ekeln.
Nein.
Ja, das geht den Leuten aber auch in die Psyche. Es gab in einer, ich habe eine Zeit lang mal am Kottbusser Damm, jetzt ist hier irgendwas tot aus.
Nö, ist irgendwas tot.
War ich das?
Hörst du?
Ja, aber ist gut. Lass du. Alles, wir hören alle. Hörst du uns?
Ja,
alles gut. Ja. Also das kann allenfalls sich um ein technisches Artefakt gehandelt haben. Also mein Gerät sagt, wir hören dich.
Alles in Ordnung, gut.
Ja. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht an diese Mikrofone kommt. Das ist dann schon. Wir machen das ja hier für die Hörer, nicht wahr? Ja, und Toto zeichnet nebenbei eins von seinen schönen Bildern dazu, ja, mit schönen Buntstiften.
Wird ja auch was,
so.
Nicht?
Es wird sogar was, genau. Wir sind alle ein bisschen kunstbeflissen hier und produzieren noch was. Da sagt noch einer, dass man mit Computern nicht Kunst und Schönheit erschaffen kann und wenn man Podcasts macht. Ja, sehr schön.
Er nutzt die Zeit wenigstens.
Ja, ÖPNV. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, wann es sozusagen verpönt war, irgendwie mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, wann man ein Auto zu haben hatte? Das war ja irgendwann das große Ding. Alles, was weiter ist als bis zum Auto, wird gefahren. Ach, ja. So, das Gefühl hatte man. Und jeder Dritte hatte einen VW-Käfer.
Stimmt. Die gab es von der Polizei für 1000 D-Mark. Hast du einen VW in dunkelblauen bekommen? Oder vom Zoll in grün? Ach. Oder von irgendwelchen Institutionen,
Feuerwehr. Ach so, die so abgegeben wurde, wenn die schon 100.000 drauf hatten. 100
drauf und dann die fuhren wie Teufel. Ich hatte drei oder vier solcher VWs.
Na gut, aber 1000 Mark war ja damals auch eine nennenswerte Menge Geld. Da konntest du ja als Student noch ein Semester von überleben, oder nicht?
Ach, wir haben eigentlich, das erste Studium war bei Professor Max Rose. Der hat Kindergärten für West-Berlin und nachher auch für Westdeutschland und selbst für Österreich. Mhm. Und war immer, also Kohle haben wir da richtig gut verdient. Ein Auftrag hat ein halbes Studium gereicht. Ich hatte 4 oder 5 entsprechend große Autos immer. Ich bin auch raus, also mit öffentlichem Verkehr. Ich glaube, ich bin vor 40 Jahren das letzte Mal U-Bahn gefahren.
Ach so, einer bist du. Okay, ja, so kommt das. Du hast dich also nicht wieder umgewöhnt. Verstehe. Nee,
ich habe mich da nie dran. Wir hatten auch zu Hause, mein Vater hatte ein Auto, meine Mama hatte ein Auto. Mhm. Also, das war nie Thema.
Ja, genau. Ja, andere Gewohnheiten. Also meine Eltern, die so in eurem Alter sind, fahren auch heute noch mit dem Auto nach Italien.
Ja.
Das sind sie ja schließlich früher mit dem VW-Käfer auch.
Ach, ja.
Die kommen gar nicht auf die Idee, was eine Flugreise, also nee.
Ach, nee,
also Flugreisen macht man nach Amerika, aber doch nicht nach Italien, da kann man doch Auto fahren.
Ich fahre mit dem Auto zu Aldi.
Achso, ja, wer erstmal eins hat, der läuft nicht mehr. Nee, das stimmt.
Ich muss ja sagen, ich laufe auch wirklich ungern.
Da merkt man es, wie schwierig das ist.
Alter darf man ja auch wieder. Also das merke ich bei meinen alten Eltern auch. Mittlerweile ist das Auto so ein bisschen so der Vorläufer vom Rollator geworden.
Ja.
Weißt du, so mein Vater, der kann nicht mehr so gut weit laufen, der fährt auch mit seinem dicken Auto zum Brötchen holen beim Bäcker bis 1 Meter vor die Tür auf den Bürgersteig, steigt aus, kauft Brötchen, steigt wieder ein und fährt weg.
Drive-in wäre mir noch lieber.
Drive-in, aber ich glaube, das wird jetzt ein paar Jahre so sein, wenn so eure oder unsere Generationen halt so nach Laufen geht nicht mehr, Autofahren schon. Dann benutzt man das eben so.
Hauptsache macht die Tür zu, dass seine Kurve selber nicht rausfällt.
Ja.
Also so
wobei es ja ein teurer Spaß war. Also ein Auto hat ja schon einen nennenswerten Teil vom Einkommen gefressen früher. Ja, ob du ein Auto hattest oder nicht, war schon ein Unterschied. Also dann musstest du auf was anderes verzichten. Du dachtest, du hattest mehrere VW-Käfer, das ging vielleicht noch.
Ja, ich hatte so ein Ikonengeschäft in der Goldstraße.
Ah.
Und damals war das unter Brezhnev noch so völlig aktuell, wie soll ich sagen, die mochten die Ikonen nicht.
Ach.
Und haben die gerne immer rausgegeben. Im Zoll irgendwie sehr, sehr, sehr nachlässig. Manchmal flog so ein Teil auf, aber das war wirklich sehr, sehr selten. Ja, und
die hast du dann hier vertickt, die sowjetischen Ikonen.
Ja, Moskauer Schule 1850 waren toll. Die besten und die besten Leute, also die Leute, die am besten das konnten und verstanden.
Ist ja verjährt.
Ist verjährt, ja. Die haben die Sachverständigen, was kostet so ein 1830er Wladiwostok-Schule, hingeguckt, 3.400 Euro, D-Mark, das wusste der, also das.
Aha,
und damit haben sie, das war deren Hand. Und das Beste war, wenn ich irgendeine Ikone, ich hatte einmal eine Festtagsikone, wusste überhaupt nicht, was man dafür annehmen könnte. Und dann sagte mir der Zollbeamte, ja, die könnten es mal im Museum probieren. Also 12.000 D-Mark sollte das schon bringen.
Ja, ja.
Und danach hat er dann auch dir den Zoll abgeknöpft.
Und so, klar. Nee, waren
ja aber nur wenige Prozent. Zoll war ja nicht das Problem.
War nicht das Ding, ne. Durchkommen war das Ding, weil
Aber ja, die, genau, wenn es ein richtiges Kulturgut war, haben sie es dir weggenommen. Ne?
Ja, die war auch so furchtbar fein ausgearbeitet immer.
Mit Oklatt, also teilweise unheimlich, noch im Museum
verkauft. Zu mir kam nicht jemand, ich sollte ihm das restaurieren. Da habe ich erst mal gemerkt, wie schwierig das ist.
Das wird auch sofort erkannt.
Ja,
jetzt ein UV-Licht drauf, weißt du sofort, da alles repariert.
Also. Guck mal an, womit man so sein Geld verdienen konnte in West-Berlin auf dieser Insel. Alternative Wege so. Ja. Du hast für deine Malerei auch Geld gekriegt in West-Berlin, so ein bisschen. Ach. Nicht? So.
Ja, ehe ich so weit war hier so, da es hat so langsam angefangen erst. Und dann ging es eigentlich und dann hat es wieder nachgelassen auch nachher. Also.
Und irgendwann war es dann plötzlich vorbei, ja. Hast du dem irgendwie mal anders gefragt, wann habt ihr gemerkt als langjährige West-Berlin-Bewohner, dass es das alte West-Berlin nicht mehr gibt? Wann machte sich das Gefühl breit, das ist jetzt was anderes?
Relativ schnell. Es ging auf den Flohmärkten los, es ging in der City los, da waren plötzlich Hütchenspieler, es waren andere Gesichter, es war ja vor dem Mauerfall, war es ja in Berlin so eine Druckluft-intellektuelle Aha-Situation. Jeder meinte, jeden Westberliner zu kennen. Und plötzlich waren völlig andere Gesichter da, völlig andere Laute, völlig andere Sprache, völlig andere Essgewohnheiten. Also es änderte sich so ziemlich alles, was man sich vorstellen konnte. Und wenn ich mir diese Hütchenspieler, die plötzlich überall auftauchten, die Polizei, die haben sie zum Verzweifeln gebracht.
Ja, das führte diese Art Kriminalität kannten sie nicht.
Völlig Neues abgegangen. Ja. Und das war schon, ich habe damals gedacht, vorher war das aber irgendwie toller, ja.
Ja.
Das stimmt, das waren diese, also als ich fest nach Berlin zog, also ich hatte immer sozusagen den berühmten Koffer in Berlin und bin immer auch mit dem Interzonenzug und sonst wie überwiegend zum Feiern so als junger Mensch nach Berlin gefahren. Und 94 bin ich dann tatsächlich hergezogen, eben zwecks Uni und so. Und irgendwie, das war gerade so die Zeit, wo dann in West-Berlin angefangen wurde zu meckern, dass das ja früher alles schöner. Erstmal waren alle froh, dass die scheiß Mauer weg ist und so.
Ja.
Aber dann ging das los. Dann mussten die Leute ihre Ferienhäuser in Westdeutschland, viele hatten dann ja direkt hinter der Zonengrenze, so in Gegenden wie Braunschweig oder Hof hatten die dann so Ferienhäuser, damit sie nicht mal aus Berlin rauskamen und mal landen. Die haben sie dann so abgegeben, natürlich nichts dafür gekriegt, weil die wollte ja keiner haben. Das war ja absolutes Krisengebiet. Und genau, also da wurde dann irgendwie so rumgemeckert. Und zu der Zeit hast du ja auch noch in der S-Bahn, die du nicht benutzt, hast du ja die Ost- und West-Berliner auch noch optisch auseinanderhalten können.
Ja, ja.
Das hat dann ja auch schlagartig aufgehört. Also ganz kurz dann.
Ist an mir vorbeigegangen, habe ich nicht mitgekriegt.
Nee, weil du Autofahrer warst.
Ja, da ist man ja isoliert.
Warst du so jemand, bist du regelmäßig in den Ostteil gefahren oder nicht so? Da gab es ja in West-Berlin auch zwei Fraktionen. Die einen meinten, Osten bleibt mir da mal von weg, da fahre ich nicht hin. Und es gab andere, die waren da ständig.
Naja, das war doch auch eine tolle Sache. Du hast hier, also das haben ganz viele gemacht, beziehungsweise im Freundeskreis, eine Schallplatte gekauft, die hat hier 20 D-Mark gekostet.
Ja, die durfte man aber eigentlich nicht mitnehmen in Osten.
Durfte, ja. Eigentlich ist so ein schönes Wort. Also ich habe immer zwei oder drei und dann Pullover gehabt und habe mein Studium damit gut durchgezogen.
Ja.
Ich bin so einer.
Okay. Also bist du in den Osten gefahren, zwecks innerdeutschen Handels. Weiß nicht. Also bei mir war das ja, wie gesagt, nicht Berlin, sondern bei mir war das der kleine Grenzverkehr. Wir durften ja von Westen aus ohne Visum mit so einer Pappkarte, die man immer bei der Volkspolizei beantragen musste, durften wir in die DDR fahren, ohne das vorher groß anzusagen. Hallo. Und dadurch wusste ich so ein bisschen, wie das da läuft und hatte vielen Leuten was voraus, weil die wussten so überhaupt nicht, was für ein Film da läuft. Ach so. Die standen, gucken wie ein Schwein ins Uhrwerk, weil sie gar nicht wussten, wie man so den DDR-Einzelhandel bedient oder so, weil das war ja alles ein bisschen anders organisiert irgendwie. Und das mit dem Geld und der Währung und dem Schwarztausch war natürlich für uns auch immer ein großes Ding und ich habe meine Ostfreunde immer mit Autobatterien und allem anderen, was gerade knapp war, versorgt irgendwie. Ja. Und bin immer mit der Ente hingefahren. Mit der Ente warst du bei den Fobos noch halbwegs gut angeschrieben, weil du entweder zumindest ein subversiver Mensch oder ein armer Student warst. Also auf jeden Fall nicht unbedingt so Repräsentant des Klassenfeindes, sondern.
Ja, auch mit dem Umtausch hier mit 1:4 mit der Ostmark dann. Und meine Großmutter, auch schon ein bisschen klapprig, ist dann in den Osten gefahren und hat das dann davor gezeigt. Na nun, wo haben Sie das dann umgetauscht? Na ja, bei mir. ja, das war ja eigentlich unmöglich. Mhm. Und dann schließlich haben sie gedacht, Mensch, die Alte ist alt, na lass sie mal, ja. Also war sehr großzügig in dem Fall.
Ich hatte für den Fall immer die Oma eines meiner DDR-Freunde, dieser Oma, die machte aus ihrer politischen Meinung auch keinen Hehl, der war alles egal und die konnten sie auch nicht mehr einsperren, betagt, wie die war. Die schimpft auch immer ordentlich und die sagt, ach, wenn jemand was will, ich sag immer, ich hab ihnen das geschenkt, lassen sie mal. Und das war der so völlig egal.
Ja, ja.
Also wenn ich gefragt wurde, wo ich denn dieses Ostgeld her hatte, sagte ich immer von Frau sowieso, so ja, ja. Gleich mit Adresse. Hat ja. Ja, ich glaube, also sie haben aber nie nachgefragt, sie immer brav notiert.
Ja.
Wahrscheinlich, weil sie schon wussten, da können sie lange fragen.
Ja. Einmal waren wir auf dem Rückweg Friedrichstraße und dann war da der Kasten, wo der jeder, der alles aufpasste und da vor uns waren so Leute, die ein bisschen angegangen waren und plötzlich kommt da ein Gesicht raus und was ist hier los? Oh Gott, da waren sie alle gleich ganz ruhig.
Ja, ja, an der Grenze macht man besser keine dummen Witze.
Ja, ja.
Das stimmt. Als ich mal mit englischen Freunden in Friedrichstraße die innerberliner Grenze überschritt, war ich froh, dass ich in einer anderen Schlange mich anstellen musste als die Engländer, ja. Weil die waren alle schon raketenvoll und haben die Fopos da richtig geärgert. Und, Gott, oh Gott. Und als Engländer konnten die ihn ja auch nicht.
Ja.
Die haben ja so, was wollen Sie denn? Holen Sie mal einen Russen, wenn Sie was wollen. Und, ach, ja. Und ansonsten, hey, wir haben den Krieg gewonnen und die mussten auch kein Geld umtauschen. Und
ach ja, ja.
Und haben sich da benommen wie eine offene Hose und die Fopos hoch im Kopf so mussten sich dann da, ja, ja. Es ist seltsam. Ah ja, ja, es gibt hier Chips, der Feind jedes Podcasters, knirsch, knirsch.
Ach,
aber
ja.
Völlig okay.
Lutscht es,
wir bitte. Dürfen sie nur lutschen, genau. Chips darfst du nur lutschen, genau so ist es. Ja, so war das damals. Also es gibt viele Berlin-Geschichten, aber nicht mehr so viele von so relativ alten Menschen wie euch. Darum finde ich das
ja,
so
ja.
Schön.
Ja, ja, und dann musst du erst einmal alles einfallen. Es ist ja so.
Hatte ich eben auch. Die Geschichte mit den entlassenen KZ-Leinen der S-Bahn, die hat mir mal ein Göttinger Professor erzählt.
Ja,
und
ja.
Ohne Scheiß, ich habe mich die letzten 30 Jahre nicht daran erinnert. Ich weiß gar nicht, wodurch eben diese Synapse wieder geklappt hat. Das ist eben manchmal so.
Ja, ja.
Also das mit dem Geld hatten wir, das mit dem, genau, das mit den Straßenbahn, Bussen und so hatten wir, das mit dem Autofahren, genau, Studium finanzieren durch Schwarzhandel, ja genau, keine schlechte Idee.
Wenn du dir, also die mir damals bekannte Straßenbahn direkt davor vor unserem Haus fuhr, diese Squeechen-Apparatur, die hatte ja auch eine soziologische Aussage, das heißt, es war ein geschlossener Block. Sowohl hier als auch da, vorne und hinten eine Tür. Und dann war so ein Perron und da stand der Typ eigentlich frei in Eiseskälte, der Schaffner, der daraus resultierten denn solche Filzschuhe, die mit Papier ausgestopft waren, würde man heute sagen.
Damit der nicht gefroren hat.
Der hat in jedem Fall auf dem Eisperron, der musste ja die Tür auch ab und zu mal aufmachen, mit so einer Stange die Weiche umstellen.
Ja, richtig.
Und dann stand da so ein eingefilzter Mann, 8 Stunden.
Es war richtig harte Arbeit
im Winter. Horrorjob im Winter.
Ja, ja.
Also im Sommer mag es ja gegangen sein, aber wenn ich
mir das war halt ein sicherer Job, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du den Bugatti, den Royal kennst. Das ist das gleiche in Grün, nur eine Treppe höher. Da ist eine Kombüse, vornehmst mit weiß und Ziegenleder ausgefüllt und Email und Elfenbein und der Fahrer steht im Freien. Sitzt im Freien. Also
das mit dem sozialen Abstieg, das war natürlich früher auch bei solchen Tätigkeiten noch so ein Ding. Also ich weiß es von Opa, wie gesagt, der ist ja auch so vom Soldaten und so dann zum Post, zum Briefträger degradiert worden bei Nazis. So, aber naja, es ist etwas komplizierter. Aber jedenfalls, der ist nach dem Krieg, weil er ja Fernmelder dann auch war, bei der Fernmeldepost gerne Postbeamter geblieben. Sein Problem war noch, also den Engländern galt er dann sogar als irgendwie politisch da tatsächlich besonders genehm sozusagen, obwohl er gar nicht angestellt hatte. Aber dem machte das nichts aus, der war halt Techniker, obwohl natürlich als Postbeamter warst du jetzt im alten Westdeutschland jetzt nichts besonders dolles.
Ja.
Aber immerhin, er hätte ja sogar ein richtig hoher Postbeamter werden sollen, aber da wurde ihm irgendwie zum Verhängnis, dass er ja kein Akademiker war, denn zu der Zeit, der war ja 1890 irgendwas geboren, da waren ja die Ingenieure noch keine Akademiker, also durfte er nicht Postrat werden, sondern hat, glaube ich, sein Leben als Postoberamtmann oder irgendwas beschlossen.
Gefristet.
Naja, gefristet. Das war eben der Punkt, genau wie mit Straßenbahnfahren. Es war halt ein sicherer Job. Und die Einkommensunterschiede waren auch, ja, die waren auf eine Art schon hoch, also früher ja ohnehin, da hatten, vor dem Krieg hatten Ingenieur das 20-fache vom Arbeiter verdient, aber nach dem Krieg war das dann plötzlich sehr stark nivelliert, da hat es nicht mehr so sehr viel ausgemacht und gerade die Leute, die so den Krieg überlebt hatten und so, wenn die eine sichere Arbeit hatten, etwa hier auch bei der BVG oder so, da musste es ja viel anstellen, um da rauszufliegen, dann haben die halt diesen Job gemacht, auch wenn sie vielleicht eigentlich was ganz anderes gewesen waren und du hast das nur beiläufig mal mitgekriegt, dass irgendwie der Typ, der irgendwie deine U-Bahn fährt, in Wirklichkeit mal Lehrer war oder was auch immer. Ja. Ne? Das war halt irgendwie auch, die sozialen Verhältnisse waren da dann auch ein bisschen durcheinander gekommen. So.
Ja, also, so kann es manchmal kommen.
Naja, teilweise auch gar nicht mehr nachzuvollziehen heute, wenn ich mir das heute angucke, was da teilweise für eine Zwänge, also optischer Natur. Ich kann mich erinnern, erstes Semester Studium Design, da ist einer, Meniskon-Semester-Bereichs dort, der hat sich eine Jacke selber gestrickt und hat dann diese Jacke in hier Oberarm einen weißen Faden, also ein weißes Band reingewebt. Was hast du denn da an und wie geht denn sowas? Das kannst du doch nicht machen. Das Größte, finde ich, war damals, wenn bei Jeans, wenn ich mit dem Fahrrad runtergeflogen bin und die Jeans niegelnagelneu von Levi's hatte einen Riss. Heute wäre das überhaupt kein Problem.
Ja, ja, damals war das eine
heute
Katastrophe,
waren, weil man eine hatte. Katastrophe.
Ja, ja.
Florida Jeans mit dem Riss ging nicht. Niegelneu.
Mein Vater hat mir erzählt, der hat erstmal in der Bank gelernt, da durften die Frauen nicht mit Hosen in die Bank, die mussten, wenn das passiert, wurden nach Hause geschickt, ziehen sie sich mal was Ordentliches an.
Ja.
Und man musste auch bei 30 Grad im Jackett rumrennen, obwohl sonst keiner da war.
Ja, ja.
Ja, stimmt, das war noch.
Auch späterhin, wer bei der Bank beschäftigt waren, die einzelnen Angestellten, da ist es heiß gewesen, aber der Chef hatte doch schon eine Anlage, dass das da alles wunderbar erträglich war.
Ja, ja.
Vor allen Dingen auch bei den, ich habe ein oder zwei Tage am Hallischen Tor ist so eine riesengroße Paketversandstelle. Und da hat sich so eine merkwürdige Kultur entwickelt, dass die unteren Schichten, die mussten auch alle mit Schlips antreten, so ein ganz dünnes, dunkelblaues Teil.
Erinnerst du dich noch an den BVG-Schlips?
Ja,
die U-Bahn-Fahrer mussten noch früher auch mal so ein räudiges Jackett anhaben und so eine Plastikkrawatte.
Und dann diese Plastikkrawatte, jedenfalls, das war bei den Postlern auch. Und die etwas höher gestellten, man konnte es an der Schlipsform anerkennen.
Ach so.
Also die etwas breiteren waren noch ein und die wirklichen Gockel, die rannten rum mit so einem Jabos in den buntesten Seidenfarben.
Ja.
Und das sah natürlich, wenn da so ein armes Hähnchen mit so einem schwarzen kleinen Schlips davor von der Körperhaltung, war der schon mal von Hause aus.
Aber finde ich nicht, also die größte Peinlichkeit an Uniformen, fand ich immer, konnte man in der DDR besichtigen. Da gab es wirklich Leute, die wie reingeschossen hingen in so einer Plaste-Uniform rum, was wirklich ganz furchtbar aussah und wo sie auch sichtlich drunter litten, geschwitzt haben, stanken wie ein Wiedehopf oder was auch immer. Aber das sah so aus wie so eine schlecht gemachte Nazi-Uniform irgendwie und wurde aus Plaster auch steif zusammengehalten. Und die mussten sie auch im Sommer und sonst wie, also gerade die Grenzer und die Transportpolizisten in den Zügen, die haben mir immer echt leid getan. Die mussten da bei 30 Grad in so einer Plastejacke eine Mütze aufhaben und mussten da irgendwie ihren Staat repräsentieren. Ja. So, und das waren
für den Friedensvertrag warten. Oder?
Ja, was auch immer. Aber also so Zwangskleidung war echt noch ein größeres Problem. Also hat noch lange, lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wann das aufgehört hat. Also ich hatte an der Uni kein Problem mehr. Wobei, wenn Prüfungen waren und man irgendwie was vorsprechen musste, sonst irgendwie, dann habe ich mir auch noch Anzug und Krawatte angezogen.
Ja.
Also man musste das nicht, aber das gab halt Abzug.
Oder
es war günstiger, einigermaßen vernünftig angezogen dahin zu gehen. Und genauso für die Frauen das Thema Schminke. Also die Frauen konnten ungeschminkt rumlaufen, außer wenn Prüfung war.
Aha.
Ja, ja. Und da rede ich jetzt also von 1985 oder so, also für euch von neulich.
Ja, ja, ja.
Vorgestern.
Für mich meine Studienzeit. Mhm. Ja, also was besser, was schlechter ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Heute frage ich mich, was passiert, wenn gewisse Tattoos aus der Mode geraten und wie die wohl dann aussehen. So.
Naja.
Früher haben tätowiert waren nur Seeleute oder Knastologen.
Ja, genau. Ja, ja.
Ja.
Naja.
Wir haben in der Sibis einen Member, dessen Bruder hat seine Oma um die Ecke gebracht.
Ach Gott.
Ja, kann ja mal passieren.
Kann ja mal passieren. Jedenfalls besagter Typ, den haben sie, also muss für die ein leichter gewesen sein, den haben sie abgenommen. Also, dann saß der in Untersuchungsgefängnis Und dann haben sie ihm dort so eine Träne. Er war ja nun Mörder.
Ja, stimmt. Eine Träne unterm Auge sind so Schwerverbrecher. Das ist in der Knasthierarchie ganz viel, wenn du das hast.
Mhm. Und das hat von der Staatsanwaltschaft mitgekriegt, dass der da plötzlich zu den Vernehmungen mit so einem Knöpfchen hier, mit so einem Tränchen, haben die darauf gedrungen, dass sie ihm das Ding abmachen. Das musste er sich abnehmen. Das muss ziemlich heftig wie wir tun. Mhm. Also mit Laser, was das voll gemacht. Ein paar Häuser weiter wohnt ein Typ, der ist mit einer Psychologin verheiratet. Mhm. Die hat den auf einem Kongress in Hamburg als Schauermann lieben gelernt und auch gleich geheiratet. Hat ein Kind, der rannte mit 5. Das muss für den Katastrophe gewesen sein. Also die Pfoten waren blitzeblau. Mm. Und dann lief er eines Tages so, kann ich mir tun. Da hat er sich die Hände lasern lassen. Der sagte, das ist das Gefühl, abends die Nacht danach, als wenn man mit dem Vorschlaghammer auf die Hand geknallt kriegt. Der ist bettirre geworden. Also okay. So alle möglichen.
Okay.
Und mit dem Gesicht, das hat er sich nicht getraut. Aber das haben sie diese Entfernung von dem mit dem Tränchen, das haben sie mit einer Laserkanone gemacht. Ach. Jedenfalls haben sie das entfernt.
Oh weia. Ja, das ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Einer meiner Ostfreunde hat es auch geschafft, mehrere Jahre Bautzen hinzukriegen. Und da wurde das auch mit einer heißen Stricknadel oder so mal in diese Knasthierarchie eingefügt. Was aber dazu führte, dass man als jemand, der sonst gar nicht im kriminellen Milieu klarkam, das kriegt ja nur Leute, die so länger da saßen, dass man also von den Mitgefangenen mehr respektiert und weniger schikaniert wurde, weil das konnte ja heißen, dass man offensichtlich richtig was auf dem Kerbholz hatte und da hat man sich mal besser nicht mit dir angelegt. Finstere Geschichten. Wie gesagt, das konnte alles sein. Das war ja zum Teil auch so Leute, die irgendwie in 50er Jahren, als die Mauer noch nicht stand, irgendwie im Osten verknackt wurden. Die kriegten ja absurd lange Gefängnisstrafen, die dann aber am Ende nicht so lang verstreckt. Aber die kriegten ja 25 Jahre Zuchthaus und sowas. Und einige wurden sogar noch nach Russland verfrachtet, wenn sie ganz großes Pech hatten. Und kamen dann meistens nach 5, 6, 7, 8 Jahren ziemlich lediert da wieder raus.
Gebrochen kamen die zurück.
Ja, teils. Manche so. Und wir daher auch die Tätowierung und von solchen Leuten weiß ich das auch. Aber das muss also, da gab es wirklich, wirklich tragische Schicksale irgendwie so. Die wurden dann ja auch zum Teil freigekauft, ne? So durften dann in Westen ausreisen. Ich hatte auch so einen Lehrer, dem muss auch sowas passiert sein. Ich habe nie so genau rausgekriegt, was da war, aber das konnte schon passieren.
Hast du mal von dieser Rottweilschen Zeichensprache was von gehört?
Nee.
Wir haben das in den 70er Jahren, habe ich das mal irgendwo mitgekriegt und dann sind wir wirklich in Potsdamer Straße, Bülowstraße, da ein bisschen haben so Alt-Berliner Häuser haben uns die mal angeguckt und wir haben wirklich Zeichen gefunden. Und zwar, ich habe dann so nachgeguckt, und zwar so eine Säge, das mit Kreide an der Wand war, ist Hinweis auf ein bissiger Hund.
Ach ja. Das ist Gebiss, genau.
Gebiss. Mhm. Und dann gab es wohl so ein Oval, das sagte dann wohl aus, dass die Hausfrau mütterlich drauf ist und schon mal eine Schmalzstulle rausgibt.
Das sind uralte
Zeichen.
Ja, so sogenannte Zinken. Gaunerzinken. Wurde übrigens ziemlich rassistisch auch den damals noch sogenannten Zigeunern nachgesagt. Sinti und Roma war ja noch nicht, ne?
Ja.
Genau. Und denen wurden auch die so einen Zinken nachgesagt. Ja,
von denen stammen die sogar. Also
kann sein, ja.
Durchgängig lesen.
Ja.
Na, und dann gab es einen, das nannte sich dann auch im Nachgeguckt, der Längling. Und zwar war das wohl so ein Strick. Und da soll wohl ein Polizist in dem Haus gewohnt haben. Und dann wurde da dieser Längling reingemacht. Jungs, geht mal zur Seite. Hier ist nicht gut Kirschen essen. Also das haben die denn schon verstanden. Und ich habe neulich mit Kreide, das heißt wohl auch, man kann da reingehen. Mhm. Und zwar ist das so ein Kreis mit einem Kreuz durch.
Ja.
Und sowas hatten wir hier neulich an der Wand. Ich habe das beflissentlich abgemacht. Bei dir haben sie eingebrochen in den letzten Tage.
Interessant. Also ich habe Gott sei Dank gesagt, bis auf einen Kellereinbruch bin ich von Kriminalität in Berlin bisher, verschont geblieben. Und der Dieb hatte auch kein Glück. Der hat meine Nachbarn auch beraubt und das waren Landsleute von ihm und hat ihr Werkzeug gestohlen. Und da haben sie ihn bei erwischt. Der hat die Strafe also schon lange gekriegt, bevor er beim Polizeirevier war.
Ja.
Das war, ja, ja. Ja, nee, irgendwie genau. Also Kriminalität, keine Ahnung. Manche westdeutschen Touristen glauben ja, wir leben hier in der Welthauptstadt des Verbrechens, aber ich finde Berlin im Alltag jetzt nicht sonderlich gefährlich irgendwie.
Na, im Moment nicht, ja. So.
Also ihr habt jetzt hier kurz nach dem Krieg, war mal anders, ja. Mhm. Aber im Moment, also wie gesagt, ich muss immer so ein bisschen drüber grinsen, wenn so in manchen Medien ja, so erzählt ja. wird, was wieder in Berlin alles Schreckliches passiert sei und so. Also keine Ahnung. Aber vielleicht hören wir ja auch nur die falschen Podcasts.
Kann auch
Real
sein.
Crime soll ja ein Ding sein. Und wie war das? Es geschah in Berlin, hört ja auch keiner mehr.
Nee.
Das große Verbrechen.
Ja, ja.
Aber es gibt ja auch keinen Bankraub mehr. Ist ja nichts mehr zu klauen.
Es wird vielleicht auch gar nicht so verbreitet mitunter. Vielleicht, ja. dass nicht das hier so schlimm dann aussieht.
Weiß nicht genau. Also ich glaube, diesbezüglich ist der Staat ja relativ leidenschaftslos. Das Einzige, was so durch Wohlverhaltensvereinbarung nicht so oft berichtet wird, sind Selbstmorde, weil man halt aus der Wissenschaft weiß, dass das Leute animiert.
Animiert,
ne? Also Deutschland hat eine sehr niedrige Selbstmörderquote, aber immerhin 10.000 im Jahr.
Ah, ja.
Ne? Davon jeder Dritte bei der Bahn, deswegen hat die immer so viel Probleme, das sind ja auch dann 3 am Tag.
Ach ja.
Darüber wird nicht so viel berichtet.
Mhm. Einfach wegen nach Arbeit. 3 Stück am Tag.
Ja, deswegen hat die Bahn so viele Probleme. Im Durchschnitt, es gibt 1.000 Bahnsuizide in Deutschland. Ja doch, 1.000. Das sind pro Tag ungefähr 3. Und das sorgt für ordentlich Verspätung, kann ich dir sagen.
Ja.
Wirklich,
ja? Ja. Das sind aber Zahlen, die kann man schon, kannst du im Internet nachschlagen, die werden schon veröffentlicht, aber es ist ja auch so, wenn mal in der Zeitung dieses Thema irgendwie behandelt wird, dann ist da auch immer nochmal so ein Absatz Telefonseelsorge und so weiter.
Ja.
Weil halt so suizidgefährdete Menschen, das ist nun mal Stand der Forschung, sich manchmal, nicht alle, nicht immer, dadurch animiert fühlen und denen macht man dann so Beratungsangebote und so. Das ist meines Wissens das einzige Ding, was so bewusst und auch ganz öffentlich und offiziell nicht oder nur sehr wenig berichtet wird.
Hm.
Oder so berichtet wird, dass nicht so ganz klar ist, warum, was weiß ich, man einen Toten da und da gefunden hat. Das kann man sich dann eventuell denken, aber nicht unbedingt.
Hm.
Aber es hat also stark nachgelassen. Also muss man also auch sagen, gerade in der Nachkriegszeit soll angeblich nach den soziologischen Daten, die man hat, die Selbstmordquote in Deutschland Ost wie West mehr als 3-mal höher gewesen sein als heute.
Ja.
Also woran auch immer es lag, vielleicht auch einfach daran, dass die Möglichkeiten dazu mehr waren. Es waren ja massenweise Schusswaffen im Umlauf, Gift im Umlauf.
Ja.
War ja alles ein bisschen einfacher irgendwie.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch nur eine dumme Gurkentheorie von mir. Also wer Soziologe ist und Ahnung hat, info@damals-tm-podcast.de oder hörerpost@ noch besser. Meldet euch.
Ja.
Es gibt ja, die Damals-TM-Hörer sind ja sehr, sehr freundlich und sie schreiben auch nicht allzu viel, aber sie korrigieren dann manchmal so kleine Dinge.
Ja.
Und wenn ich so richtig daneben lache, dann berichtige ich das auch manchmal. Oder es ist ein Thema für eine neue Sendung.
Ja, oder sowas, ja.
Wenn man die Leute denn mal trifft. Ich habe auch Sendungen ausstehen bei Menschen, die 1.000 Kilometer weg wohnen, wo sich das seit Jahren mal ergeben muss, dass ich sie irgendwie mal besuche.
Ja.
Ist ja nicht immer so, dass man in der Nachbarschaft was zum Podcasten findet. Ja, sehr schön. Dann haben wir über all das so geredet, weil ihr ja beide auch so, du hast hier ja fast schon ein Bild fertig, also weil ihr auch alle so kunstbeflissen seid, können wir noch mal ein paar Worte über die Westberliner Kunstszene verlieren? Oder ist euch das zu komisch? Möchtet ihr irgendwas drüber sagen so?
Aber es hat hier so viel nachgelassen. Wir hatten früher immer die große Kunstausstellung am Funkturm jedes Jahr. Das ist alles weggefallen jetzt, Also insofern hat, und dann hier das offene, Geschäft oder wie, also am Tempelhofer Damm die ganzen Geschäfte haben ausgestellt, konnte man da mitmachen und so. Es hat in dieser Hinsicht alles nachgelassen.
Ja, es hat auch jedes kleine Bezirksamt hatte auch ein Etat für Künstlerförderung und bekannt sind ja auch vor allem in Herkerkreisen so die Förderprogramme moderner Kunst, unter anderem von Amerikanern, wo die CIA auch hintersteckte, weil sie dachten, in der Künstlerszene könnten sie an irgendwelche Spione anwerben und was nicht wie.
Ja.
Also ist auch tatsächlich viel amerikanisches Steuergeld in moderne Kunst geflossen. Was auch sehr lustig ist auf eine Art irgendwie, dass man sowas mal ausgibt. Und also, keine Ahnung, mir haben Leute erzählt, dass man tatsächlich, also Schöneberg und Reinickendorf hatten jeweils so ihre eigene Künstlerszene so und da wurde sehr viel gefördert und man konnte schon irgendwie als mehr oder weniger freischaffendes Kunstsubjekt irgendwie so ein bisschen manchmal prekär, manchmal nicht so existieren. Ist dir das mal in deinem Kunsthandel so aufgefallen oder hattest du mit moderner Kunst nichts zu tun?
Nee, na, ich dachte, ich habe Design studiert und Bildhauerei, habe mich aber nie als, bin dann in die Schule gegangen, habe mich nie als Bildhauer erlebt. Also immer Design, na klar, keine Frage, ein toller Beruf. Nee, was ich noch sagen wollte, damals diese freie Berliner Kunstausstellung, also jeder, der an der damaligen HFBK oder
Hochschule für Bildende
Künste, den HDK.
War das am Hanseatenweg, das Ding?
Die waren total, ich habe studiert in der Kunstpädagogik, Grunewaldstraße, Ecke, Hauptstraße.
Ja.
Dann gab es den Steinplatz, dann gab es die Straße 17 Junis,
ja.
Dann gab es Salzufer, dann gab es die Musik, also sind schon sehr dezentralisiert in Berlin.
Ja, ja, ja.
Na, jedenfalls auf dieser Berliner Kunstausstellung, das gehört doch irgendwie zum guten Ton, auch auf die Gefahren, dass man sein Bild wiederfand oder so, was man da abgegeben hat, neben dem brüllenden Elch auf der kurischen Nährung.
Ja.
Wenn man Pech hatte, das gab's denn schon, das haben sie dann nachher so ein bisschen zentriert.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, in einer so einer Kambüse war eine über und über zugeknotete Kiste und da oben rüber stand, wenn der Liegott überall ist, ist er auch da drin. Die wurde derart ehrfürchtig betrachtet, diese Kiste, weil da war er drin, wurde gesagt.
Ah, okay. Naja, also ich, das ist doch ein einigermaßen modernes Kunstverständnis irgendwie. Das war ja nicht überall so. Also damals hieß es ja durchaus auch in mancher Kreisvolkshochschule noch, Kunst kommt von Können, und das Kunstideal war eigentlich eher eins vor 1000 Jahren so irgendwie. Und moderne Kunst ging schon mal gar nicht. Als moderner Künstler, der gar noch abstrakte oder auch nur impressionistische Dinge malte, war man ja schon verdächtig so. Entweder verdächtig so der psychischen Krankheit oder Neigung dazu, oder irgendwelcher subversiver Umtriebe oder politischer Unzuverlässigkeit oder.
Ja, ja.
Auf jeden Fall fragwürdiges Subjekt.
Ja. Konnten sich gar nicht dran gewöhnen eigentlich. Vielleicht passte das auch nicht in die alten Räumlichkeiten, wenn da modernes Bild hängt.
Ja. Mag sein, das war ja, in der DDR war es ja nochmal ein anderes Ding, da war dann auch so Stalin und sozialistischer Realismus,
ja,
und,
ja.
Und wehe, man hat irgendwie abstrakt gemalt, dann war man ja auch schon westlich dekadent.
Ja, ja, ja.
Das änderte sich dann aber irgendwann, nicht? Als Walter Ulbricht nicht mehr da war, da wurde das dann auch ein bisschen moderner. Und dann weiß ich nur, dass, also es gab auch Westberliner Künstler, die auch im Ostsektor irgendwie was mit Kunst machen und da so auch so subversiv vor sich hin machten irgendwie, weil in der DDR war das ja so, ich hatte da mehrere Bekannte, wenn man es irgendwie geschafft hat, vom DDR-Kulturbund diesen Ausweis zu kriegen, dass man offizieller freischaffender Künstler war, dann war man große Sorgen los, weil wenn man, sonst war man ja schon mit einem Bein im Knast, wenn man nicht gearbeitet hat, vernünftiges so.
Ja, die hatten da so einen Paragraphen, dass du, wenn du arbeiten konntest, auch arbeiten musstest.
Ne? Ja, das Parasitentum war das ansonsten.
Ja, die haben da nicht fein gewesen bei der Bezeichnung.
Nee, das ging da nahtlos weiter. Also was die Kunstgeschichte angeht, ging der Nazi-Kram erstmal weiter. Nur halt dann eben, dann gab es Stalin, dann gab es hier Bitterfelder Weg, wo die Arbeiter alle Kunst machen lernen sollten.
Richtig.
Das war dann auch nur so mäßig erfolgreich. Und dann fing das ja eigentlich an, schon ein bisschen subversiv zu sein. Ich kannte inzwischen verstorbene Leute so in der DDR-Fotografenszene, die nur in Schwarz-Weiß, weil man musste das ja selber entwickeln, dann auch so fotografiert haben und Ausstellungen erst nur so bei der Kirche und so ein bisschen. Aber irgendwann, als es liberaler wurde, kriegten die dann diesen Ausweis vom Kulturbund und waren gottsfroh, dass sie nun endlich. Also ein Freund von mir, der auch so ein Künstlerfotograf war, der hat mit großer Mühe eine Lehre bei einem gewerblichen Fotografen gemacht, weil er brauchte diesen Gesellenbrief und später einen Meisterbrief, dann war er in der DDR wenigstens Handwerker, sonst wäre er ja gleich irgendwie nicht sozialistisches Element gewesen. Als Handwerker ging es dann auch wieder. Da hast du dann halt in irgendeinem Fotoladen oder im Antiquariat dich so mit angeschlossen und hast dann halt für Geld Hochzeitsfotos und so gemacht. Das musstest du ja eh als Künstler. Aber dann hat der DDR-Staat dir auch tatsächlich ab und zu Werke abgekauft, weil das war ja wieder in dieser Logik so, wer da ein offizieller Künstler war, da musstest du also vor einer Kommission so richtig vorturnen, der musste ja auch versorgt werden. Dann wurde man einer Künstlerkategorie zugeteilt, da gab es richtig lustige Tabellen, wie viel Ostmark man dann für jedes Werk, jeden Auftritt und so bekam. Das heißt, man konnte dann tatsächlich von den paar hundert Ostmark dann auch leben, weil man war ja ein legaler Künstler.
Ja, ja.
Wenn man das nicht war, dann...
Schlechte Karten.
Ja, also ich kannte jemanden, der obwohl er studiert hatte, der als Pförtner in einem Betrieb arbeitete, einfach nur, weil er den ganzen Tag rumsitzen konnte und zeichnen. Weil er musste ja weiter nichts machen, aber er hatte eine Arbeit und deswegen konnten sie ihm nichts. Also, oder ich kannte welche, die haben nachts in irgendwelchen Fabriken irgendwas gearbeitet, nur damit sie offiziellen Job hatten. Damit sie tagsüber ihre Kunst machen konnten.
Mit der modernen Kunst war es ja auch so, die Studenten wurden ja auch in dieser Hinsicht also erzogen da. Und wenn die jetzt fertig waren, dann musste etwas gefunden werden, dass die damit auch irgendwas anfangen können. Und der Staat hat ihnen wohl jeden Monat ein Bild abgekauft und diese Bilder wurden im Checkpoint Charlie unten in den Kellern.
So war das in West-Berlin, ja.
Ja.
Das war sonst nicht so. In West-Berlin, ja.
Ja.
Da gab es so ein Programm, um diese Szene so ein bisschen am Leben zu erhalten.
Ja.
Also das haben mir auch noch Leute erzählt, dass man wirklich zum Sozialstadtrat, der war meist zuständig, in seinem Bezirk gehen konnte und sagen, Mensch, ich habe hier eine Ausstellung vor und sonst irgendwie, und ich habe hier so Künstler. Und dann war völlig klar, dass da ein paar tausend Mark für ein paar angekaufte Kunstwerke rüberwachsen. Genau, und die wurden dann irgendwo in den Rathäusern irgendwo in der Ecke.
Konnte man da hingehen und sich was aussuchen und weiter.
Ja, aber es gab aber auch ein paar ganz gute Werke und die hat sich dann auch manchmal der Herr Stadtrat oder der Herr Bürgermeister in sein Amtszimmer gehängt und hat dann aus seinem kleinen Etat dann auch ein paar tausend Mark locker gemacht, was ja dann auch bitter nötig war für die Künstler.
Ja.
Denn, ja.
Also auf dem Kreuzberger Bildermarkt klappte das nicht so ganz. Da kamen auch fertige, entwickelte Künstler dahin, die dann was ausstellten. Das ist für die breite Masse vielleicht nicht ganz so tauglich gewesen, indem man dicke Farbe aufträgt oder was sowas alles. Mhm. Die sind dann nachher auch wieder weggeblieben dann.
Ja, aber es gab ja auch gerade so in Schöneberg so ein paar Kneipen, einige von gibt es heute noch, mir fallen immer so Namen nicht ein, wo mir dann so ältere Menschen erzählen, hier haben immer früher die Künstler ausgestellt und manchmal haben die Leute ihn auch für Bier haben sie Leute porträtiert irgendwie.
Ja, ja.
Also Geschichten, die man sonst so von irgendwelchen so aus Frankreich kennt, so von der vorletzten Jahrhundertwende irgendwie so. Und da hing dann auch noch so ein paar, und da waren ja auch immer Ausstellungen, ich weiß, auf dem Winterfeldplatz war eine Ausstellung früher. Wie hieß der Rio-Reiser-Platz früher in Kreuzberg? Habe ich jetzt irgendwie vergessen? Blücherplatz oder irgendwas? Keine Ahnung. Da war auch sowas. Und in der Winterfeldstraße gab es ja auch Antiquariate. Ja,
die Ruine gab es am Wallnachplatz. Und dann gab es die Oma Plüsch, Runewaldstraße, wo Thieler mit Franuschek, Franuschek hatte die Druckerei, Thieler hat die Malerei. Die aßen gerne Soleier. Dann saßen die da in dem Ding in Oma Plüsch, also richtig Plüschsofa.
Alt-Berliner Kneipe, ja.
Und dann sagte der Thieler, der hatte irgendwie so Kehlkopf-Theater, konnte nicht laut sprechen. Du sagst da mal ein paar Soleier. Und dann rief Franuschek durch den bring mal ein paar Soleier rum.
Man muss wahrscheinlich den jüngeren Hörern fast erklären, was ein Solei ist, aber das lässt sich googeln. Mach mal weiter.
Ja, lass mal googeln. Ja. Jedenfalls, das war die Künstlerkneipe in der Grunewaldstraße neben Ferdl Braune, dem Farbmaler. Und ich habe da mal ein Kilo Kobalt Dunkel bekommen.
Oh, Kobaltblau.
Ein traumhafte Farbe, ist denn mitbekommen,
teuer.
Hochgiftig und sehr teuer.
Und ein bisschen radioaktiv, ganz ein Geigerzähler.
Ein bisschen tickend und das haben wir dann, ich weiß nicht, irgendwie BSI übergeben. Ja, ein tolles Blau. Also
ja, Kobalt ist toll, ja.
Oder auch dieses arsenhaltige Schweinfurtgrün, waren früher alle
giftige Farben,
Klos
genau. Und alle. Ja. Wo man nicht am Pinsel lecken durfte, habe ich im Kunstunterricht in der Schule auch noch gelernt.
Ja.
Grün nicht, ne, weil giftig. Nee,
Schweinfurtgrün, ja. Hässlich, wirklich hässlich. Viel.
Ja, weil da Arsen drin war.
Ja.
Menge. Oder genau. Zinkweiß, auch so eine Nummer. Ja. Oder Bleiweiß.
Bleiweiß hatten wir. Bleiweiß. Das war
auch so eine Hälfte.
Ja. Genau, war auch nicht so. Ja.
Sollte man nicht einatmen.
War früher ungefährlich, wisst ihr doch.
Ja.
Zinkweiß.
Ja.
Waren schon giftige Farben, ja.
Stimmt, aber jetzt, wo ich so nachdenke, dass mit meinem Ölmalkram, den Spleen hatte ich auch schon im Kunstunterricht. Wobei der Kunstunterricht in Westdeutschland in den 70er Jahren ja nicht nur aus Malen und Zeichnen bestand, sondern auch aus irgendwie Nähen und Handwerken und sowas. Aber auch, er diente auch der antifaschistischen Grundbildung.
Aha.
Also wir haben jede Menge Nazi-Propagandafilme geguckt auch und unser Kunstlehrer hatte uns zu erklären, wie man Propaganda erkennt im Film und so, Stilmittel und sowas alles, wie man was filmt und sowas alles. Also ich habe nie wieder in meinem Leben so viel Nazi-Kram gesehen wie im Kunstunterricht in der Schule, weil das war damals noch ein großes Thema. Ja. Also die Kinder sollten doch bitte so erzogen werden, dass ihnen das nie wieder passiert. Und also so viel Nazi-Propaganda, das war irgendwie wichtig. Ja, also, dass man die Mechanismen davon und auch Werbung, davon ziehe ich also auch heute noch. Unsere Kunstlehrer haben uns ein bisschen erklärt, wie Werbung und Manipulation funktioniert, auch so im Plakat und so. Das war auch interessant, einfach mal Nazi-Plakate und Waschmittelplakate nebeneinander zu halten. Und wer ist denn da so, und also ganz erstaunlich, muss ich wirklich sagen, weiß nicht, wie Kunstunterricht heute aussieht. Und es war auch relativ viel. Ich glaube, ich hatte auf dem Gymnasium, ich war noch auf so einem alten Gymnasium, also ab 5. bis 13. Klasse durchgehend, so mit Latein und so. Und ich glaube, wir hatten 5 Stunden Kunst die Woche.
Ach, ja.
Ja, ja, das war also viel. Aber wie gesagt, da war halt auch sowas mit dabei. Ja. Und zum Malen hattest du nicht so viel Zeit. Da gab es, also Schule hatte ja gefälligst, was ich eigentlich auch besser fand als heute, um 13.15 Uhr aufzuhören, weil dann war man zu Hause zum Mittagessen.
Ach ja.
Und nachmittags gab es manchmal so Arbeitsgemeinschaften oder so. Und da musste man dann die Bilder mal fertig malen, die man so angefangen hatte. Ja. Weil man kam da ja nicht zu, so irgendwie. Aber immerhin wurde einem noch so beigebracht.
Naja.
Ne, so
ja.
Grundsätzlich jedenfalls. Den einen mehr, den anderen weniger. Mir taten dann immer die Kinder leid, die so gar nicht konnten motorisch so.
Ja.
Die wurden so furchtbar getriezt und gepiesackt und nochmal, und die mussten dann nachmittags nachsitzen beim Kunstlehrer.
Ach Gott,
stundenlang. Oh.
Ja.
Also ganz,
Vera Birkenbühl ist ein Begriff?
Vera F. Birkenbühl, ja, das ist eine in den 70er, 80er Jahren berühmte, heute würde man sagen, so eine Management-Trainerin vielleicht, könnte man sagen. Deren Werke sind auf YouTube zu besichtigen, ist schon längst verstorben. Ja, was ist mit der?
Die hat mal so einen Versuch gemacht, der wurde von ihr auch sehr hämisch, aber sehr treffend auch beschrieben. Mhm. Und zwar, sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Studienräte in West-Berliner oder in Berliner Gymnasien mal anzurufen und sie zu fragen, wie weit es mit der Zukunftsfähigkeit des ganzen Schulgebildes und auch den Auszubildenden wohl steht. Und da sagte sie, sie werden es nicht glauben, nach dem 10. Anruf, wie meinen Sie denn das? Mehr war da nicht zu hören. Wie meinen Sie denn das? Hat die immer auf, 10 Mal, also 9 Mal.
Ja, die hat vielleicht auch Angst vor der Frage. Das war ja durchaus
auch berechtigt.
Naja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich weiß, also, es gab, was heißt, offiziell gab es keinen Ärger, aber in 70er Jahren war ja in der Lehrerschaft die jüngeren Lehrer häufig ganz pointiert politisch links engagiert und sympathisierten heimlich mit der RAF und so eine Geschichten. Und ich weiß, wir machten dann, man sollte ja immer so in den höheren Klassen dann so Initiative zeigen. Wir machten dann also auch eine Kunstausstellung zum Thema Propaganda.
Ja.
Und dann haben wir halt aber auch Propaganda aus der DDR neben Nazi-Propaganda gehängt, aber auch neben westdeutsche Wahlpropaganda aus den 50er und 60er Jahren, auch politische Plakate. Ich weiß eins, darüber haben sich meine linksdrehenden Lehrer schrecklich empört. Das war ein Anti-DDR-Plakat von ausgereisten Oppositionellen. Und zwar war das zum 35. Jahrestag der DDR, glaube ich wenigstens, könnte das hinkommen. Warte mal, der 50. oder 25. Also es waren die 70er Jahre oder 30. Ja. Also man sah aus dem Dunkeln zwei Hände, die ein Gitterkreuz umfassen. Und dann stand da drunter in dieser alten Plakatschrift: Urteil für 17 Millionen, 30 Jahre DDR ohne Bewährung.
Ja,
Und dieses Plakat, das musste ja nur notgedrungen da hängen. Das hat diejenigen, die DDR naiv oder wie auch immer, dann für doch nicht so schlimm, fürchterlich geärgert. Aber damals gab es ja Schülermitverwaltung und Demokratie und so, und das war ja eine Ausstellung der Schülerschaft. Das musste dann da hängen, und das war das meist fotografierte Bild. Und das war also von einem DDR-Oppositionellen, den wir irgendwie kennengelernt hatten. Die Leute wurden ja auch durchaus durch die Schule geschickt. Es wurden ja sowohl so Nazi-Widerstandskämpfer, die es damals ja noch gab, traten im Schulunterricht auf und berichteten halt so. Und so wurde auch dieser aus der DDR freigekaufte Oppositionelle dann auch mal eingeladen und so. Und von dem hatten wir diesen Kommentar zum DDR-Geburtstag.
Ach, ja.
Und das hat die Leute fürchterlich aufgeregt. Wobei die meisten waren ja keine Ost- und DDR-Fans, die hatten aber so Mao-Bibeln und so, und der große Vorsitzende und erzählte immer, der große Vorsitzende hat uns gesagt, dass der westliche Kapitalismus zum Untergang verurteilt ist. Naja, wie lange das dauerte, hat er nicht gesagt.
Für mich war die Sache mit dem Mao und dem Kommunismus eigentlich in dem Augenblick, und zwar sehr schlagartig gelaufen, als ich hörte, dass sich Mao Zedong 6 offene Landaulette-Mercedes-Coupés.
Weißt du noch die Geschichte, als Brezhnev von den Mercedes-Arbeitern einen offenen, so ein Mercedes-Sportcoupé gekriegt hat, es besoffen in Bonn kaputt gefahren hat und sie daraufhin in Nachtschicht ihm schnell ein neues gebaut haben, wenn auch in einer anderen Farbe, weil das mit der Lackierung haben sie so schnell nicht hingekriegt.
Halt wirklich,
Ja. Also der hatte Staatsbesuch in der alten Bundesrepublik und dann wurde natürlich auch Industrie besichtigt, sonst irgendwie, und dann hat der Betriebsrat bei Mercedes beschlossen, okay, der große Vorsitzende kriegt jetzt einen Mercedes, aber so einen richtigen Bonzen-Mercedes.
Oh, Karte, ja.
Haben sie ihm geschenkt und den hat er dann auch mit Begeisterung, der fuhr offenbar sehr gerne Auto,
ja.
hat er mit Begeisterung irgendwo auf dem Petersberg in Bonn zerstört. Das ist nachprüfbar.
Ja.
Und bekam dann also ganz schnell binnen eines Tages einen neuen und war natürlich sehr beeindruckt, dass die Worker es geschafft haben, in der Nachtschicht ihm mal eben einen neuen zu bauen. Und der soll angeblich auch in die Sowjetunion verschifft worden sein.
Ja, ja.
Das war damals aber offenbar nicht.
Und da Brezhnev war das, ja?
Das war Herr Brezhnev selber. Ja. Der war ja damals noch fit und gesund und besuchte Helmut Schmidt oder so. Guck mal nach in diesem Internet. Ja. Die Anekdote, ihr seid super darin, so alte Anekdoten in mir wieder hochzukriegen.
Ja, ja.
Ja, weil da hat sich natürlich früher die Bild-Zeitung drüber aufgeregt und so, wie denn das sein könne, dass so der wie soll ich sagen, höchste Repräsentant der internationalen Arbeiterbewegung sich da den dicksten Mercedes und so. Aber das musste er ja annehmen, weil das hatten ja die Arbeiter auf ihre Kosten ihm ja nun gebaut und geschenkt und was sollte er denn machen?
Ja, ja,
also man hatte das war natürlich ein sehr geschicktes Stück Propaganda auch irgendwie.
Besser geht's gar nicht. Ja.
Naja, aber es wurden ja auch sonst von Ostblock-Obersten, wenn sie mal in den Westen kamen, wurden ja auch Geschenke verteilt. Ich kann mich jetzt gar nicht, also mir fällt so auf Anhieb fallen so Anekdoten nicht ein, aber das war ja damals. Und man hat sich ja da durchaus gegenseitig ernst genommen. 1975 ahnte ja auch niemand, dass das der ganze Ostblock 15 Jahre später pleite ist, sondern man hätte ja echt gedacht, die Mauer steht wirklich noch 100 Jahre und egal wie schlecht es ist, die werden mit Gewalt das Ganze da einfach zusammenhalten. Dass das sich wegen ökonomischem Wahnsinn in Wohlgefallen auflöst, wusste ja keiner.
Nee.
Also hättest du 75 gedacht, dass die Mauer 15 Jahre später?
Nein, es ist ja. Wie spät ist
es? Oh, das ist eine gute Frage. Es ist, meine chinesische Uhr sagt, 19.15 Uhr.
Oh ja, ach, dann müsste ich eigentlich langsam.
Ja, müssten wir langsam mal. Na Mensch, wir haben auch eine Stunde 40.
Ach ja.
Und ich muss sagen, für euer Alter haltet ihr ja gut durch hier.
Ja.
Ich danke euch ganz herzlich. Ich werde diese Folge einfach mal unter Geschichten aus Berlin oder so ähnlich einfach mal, ich schicke euch dann, du musst dir das dann vorspielen. Ne? Und dann machen wir das. Sigrid, herzlichen Dank. Toto, wir können ja mal überlegen, ob wir noch weitere so Dinge machen. Ich sehe dich ja öfter mal an Bord.
Denke,
vielen Dank für heute.
Ja.
Ne? Tschüss, bis bald. Tschüss. Ich mach mal zu hier.